Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommeltalks. Ich bin der Felix Kraft und wir sind mal wieder in einer Podcast-Folge der Erfüllung der Träume. Denn heute bespreche ich mit dem lieben Andreas Schneid. Hallo Andreas.
Hi Felix, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Mit ihm zusammen bespreche ich nämlich ein Computerspiel für Schlagzeug. Und ich würde sagen, nach Parappa the Rapper, Luminis, Rockband, Guitar Hero, Rocksmith und natürlich Rezo kommt jetzt die Drum Revolution. Und wer bei Rezo an einen damals blauhaarigen YouTuber denkt, der wird heute hier eine Menge lernen. Also ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ja, wie geht es dir? Erstmal trotzdem vorher die Frage.
Oh, danke der Frage. Also es ist sehr, sehr viel los bei mir im Moment, rein privat wie auch beruflich. Also wir haben ja Ende Juli jetzt Drum Revolution gelauncht in einer Beta-Version. Was es ist, kommen wir vielleicht dann irgendwie noch drauf, weil es so ein bisschen so ein Gamer-Begriff ist. Genau, das ist natürlich einfach spannend und dass da einfach alles weiterläuft. Und dann sind wir ja praktisch mit meinem Unternehmen im Startup-Bereich. Da ist man dann immer irgendwie auf Suche nach neuem Geld und guckt nach Förderungen und muss irgendwie dieses Business am Laufen halten und es hält einen schon sehr auf Trab. Und dann haben wir irgendwie noch am 1. August unser zweites Kind bekommen und dementsprechend kann man sich so ausmalen, wie so mein August ausgesehen hat. Also tagsüber viel Windel wechseln und nachts wenig schlafen und viel arbeiten und dementsprechend geht es mir gut, aber Urlaub wäre eigentlich sehr schön.
Ja, das hört sich tatsächlich danach an. Dann vielleicht bald Familienurlaub mit dem frischen, neu gebackenen Kind. Ja, alles Gute. Und ja, danke. Auch, was sagt man da? Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich glaube, die meisten sagen Glückwunsch tatsächlich so. Und das ist aber eigentlich auch egal. Also,
ein kleines Blag, ist ja auch egal.
Nee. So nicht. Nein.
So aber, nicht, ja. Ne? Mein Freund. Ja.
Genau. Nee, dementsprechend ist das Leben bunt und viel und aufregend auf jeden Fall, würde ich an dieser Stelle mal sagen.
Da habe ich direkt die erste Frage. Du hast gerade gesagt Startup. Erzähl mal von dem Startup, was du gegründet hast.
Ja, also das ist ja alles gemünzt auf Drum Revolution. Ich habe ja ein Buch, da haben wir ja mal drüber gesprochen. Es wurde letztes Jahr veröffentlicht, Drumbini. Und als ich angefangen habe, einfach Drumbini zu schreiben, ich meine, das war, glaube ich, 2017. Also es ist mittlerweile schon ein paar Jährchen, liegt das zurück. Aber mich hat diese Idee nicht losgelassen, dass ich so wahnsinnig gerne schaffen würde, diese Inhalte in die digitale Welt zu transformieren. Aber eben nicht nur in Form von einem YouTube-Channel, weil das ist nichts Neues. Ne? VHS-Kassetten gab es auch schon irgendwie ziemlich lange. Sondern wirklich zu sagen, kann man da eine Art App oder kann man das irgendwie als digitales Produkt entwerfen, transformieren, aber was wäre der Mehrwert dabei? Also wie müsste dieses Produkt aussehen, dass tatsächlich Kinder oder Menschen irgendwie auf der ganzen Welt Lust hätten, darüber Schlagzeug spielen zu lernen und wie könnte man darüber Schlagzeug spielen lernen? Und das war erstmal einfach so dieser Grundgedanke und dann ist mir eben das einfach so wie Schuppen vor den Augen sozusagen gefallen, sodass all meine Schüler stundenlang zocken können am Tag, wie ich es immer umgangssprachlich nenne. Aber sich hinsetzen und das Schlagzeug spielen scheint irgendwie ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten. Und ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung vom Gründen, also außer Bands gründen, aber vom Gründen. Ich hatte keine Ahnung von Spiele entwickeln. Ich hatte nur Ahnung von irgendwie diesen Inhalten letztendlich und vom Schlagzeuginhalte vermitteln. Und glücklicherweise, der Papa von einem Schüler von mir, der arbeitet bei einer Bank, klingt erstmal gar nicht nach Startup, aber der ist im Venture Capital Bereich und betreut ganz, ganz viele Startups. Und das hat der Schüler mal so nebenbei erwähnt, dass sein Papa irgendwie mit Startups zu tun hat, zum Beispiel mit Bubble zum Beispiel, das kennt man, diese Sprachlern-App. Und dann habe ich mit dem lieben Papa einfach einen Termin gemacht und habe ihn einfach gefragt, hey, hast du mal eine Stunde Zeit für mich? Ich habe da ein paar Fragen, ich habe da eine Idee und vielleicht könntest du mir erzählen, was ich da eigentlich vorhabe. Und dann hat mir Marco, so heißt der Liebe, mir einfach mal so ein Update gegeben, pass auf, was du da vorhast, das ist auf jeden Fall, das ist was sehr, sehr Innovatives, das ist im Digitalisierungsbereich, damit bist du auf jeden Fall in dieser Startup-Bubble, das heißt, wenn du gründest, mach eine Kapitalgesellschaft, dass du privat irgendwie abgesichert bist, weil du wirst irgendwie Risikokapital ansammeln müssen, dass dann irgendwie am Ende nicht dein Laptop gepfändet wird. Der hat mir all diese Tipps gegeben und mit, wie man so da starten kann und was man vielleicht irgendwie braucht und wie so diese Startup-Welt funktioniert. Und ja, und dann habe ich da relativ schnell Nägel mit Füßen gemacht und kurze Zeit später die Groovit GmbH, also damals noch UG, gegründet und eben die ersten Gehversuche gemacht. Ein kleines Budget gehabt am Anfang, einen Developer, also einen Programmierer gesucht, der mir dabei helfen kann, weil ich erstmal auch gar nicht wusste, wie kann ich da die ersten Schritte gehen? Wen brauche ich denn da? Und dann macht man sich halt eben so schlau und dann weiß man irgendwann, okay, ich brauche einen Programmierer, der sich ein bisschen auch mit Audio auskennt und der mit dir irgendwie den ersten kleinen Prototypen bauen kann. Jetzt war eine sehr, sehr umfassende Antwort darauf, aber genau.
Ja, ist schon mal sehr viel drin. Vielen Dank, super gut. Und man merkt, neben dem Autor, dem Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer, ist der Andreas auch selber Podcaster, hat auch selber noch einen Podcast, den Bumzack-Podcast, an dieser Stelle auch kurz erwähnt. All diese Informationen, auch den Link natürlich zu dem Buch und zu dem Spiel, wovon wir gleich auch reden werden, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, das heißt, du bist aber dann quasi jetzt ein ganz anderer Mensch geworden, weil das hört sich nach sehr viel Arbeit an, nach weniger Schlagzeug spielen und mehr Geschäftsmann Business, und Entrepreneur sozusagen.
Ja, genau.
Auch ein schönes Wort.
Ja, absolut. Ja, also da hat sich mein Leben in den letzten, also gegründet habe ich vor 4 Jahren. Das ist schon ein bisschen länger her, aber wirklich Fahrt aufgenommen hat es so vor 2,5 Jahren. Und da haben wir dann auch für den Prototyp eine Förderung bekommen. Ich hatte Investorenbudget und da hat sich dann mein berufliches Bild auch verändert, dass ich dann sozusagen vom offiziell Schlagzeug- und Schlagzeuglehrer zum Geschäftsführer wurde sozusagen. Und mit allem, was dazugehört. Also von, weiß ich nicht, der Buchhaltung bis hin sich zu all diesen rechtlichen Sachen auseinandersetzen und Personalsuche und so weiter. Das, was man in der Musik ja auch kennt, weil wenn du eine Band gründest, dann denkt man nicht so an Business, aber es ist ja was Ähnliches. Also ob du jetzt einen Bassisten suchst oder einen neuen Programmierer oder eine Game Designerin oder ich weiß nicht, einen Minijobber fürs Testing, Personalsuche bleibt ja immer irgendwie Personalsuche, sag ich mal. Ja, und dementsprechend hat sich da der Fokus von meinem beruflichen Leben wirklich sehr, sehr stark verändert, muss man sagen, ja.
Ja, das ist wirklich schon mal super interessant. Ihr seid ein sehr kleines Team. Also wir gehen gleich auch noch natürlich auf das Spiel ein, aber nochmal so, weil ich das gerade interessant finde. Ihr seid ein kleines Team von 4 Leuten, wenn ich das so richtig gesehen habe. Das bist einmal du, zumindest auf der Seite, so wie ich das gesehen habe. Das bist einmal du, dann der Olaf Auer als Fotograf und Videomensch, der aber wahrscheinlich eher in der Vorproduktion und für die Bewerbung quasi tätig
war. Um es einfach abzubrechen, also im Kernteam sind wir zu dritt und das bin ich, das ist die Muriel, die macht das ganze Game Design, genau. Und es ist der Felix, unser Developer. Und dann haben wir 2 Mini-Jobber.
Also was nicht ich bin.
Ja, nicht du. Dann haben wir 2 Mini-Jobber. Und genau, das ist einmal die Helen, die macht so ein bisschen Marketing, vor allem Social-Media-Bereich, jetzt seitdem es irgendwie losging und ganz viel Recherche gemacht und etc., was da so alles ein bisschen dazugehört, bisschen Marktforschung. Und das ist der Adrian, der macht ganz, der hat ganz, ganz viel getestet, vor allem im letzten Schuljahr und der hilft mir auch beim Level-Design. Und dann kommen natürlich noch ganz viel Freileute dazu, wie zum Beispiel der Olaf. Der ist ganz, ganz großartig. Der hat zum Beispiel den Trailer für uns mitgedreht und uns bei so kniffligen Sachen wie irgendwie Ausleuchtung und bla zum Beispiel geholfen. Und da kommen Artists dazu, wie zum Beispiel der Gregor und der Helge. Und da kommt dann ein Animationsteam dazu, wie die Lumetics. Und so sammelt sich das so ein bisschen an. Aber das Hauptkernteam, wo wir sozusagen die meisten Entscheidungen treffen und am meisten vorangehen, das sind eben Muriel, Felix und ich.
Also ein sehr kleines und überschaubares Team für so ein Game Design Studio.
Kann man so sagen, ja, ja.
Super interessant. Und bist du denn selber Gamer oder Gamer gewesen?
Vielleicht bis 16. Also ich hatte, weiß ich nicht, Amiga 500 früher und ich hatte einen Gameboy. Und als ich so Jugendlicher war, habe ich wirklich gern gespielt. Aber das hat dann einfach tatsächlich, als die Musik überhand nahm, einfach dann irgendwann sehr stark abgenommen. Und in den letzten 20, 25 Jahren war ich das tatsächlich gar nicht. Überhaupt nicht. Also vielleicht mal am Smartphone mal irgendwie ein Spiel. Aber das hatte ich dann mal 2 Wochen und dann war es das auch wieder. Und ja, und von dem her ist es auch eigentlich ganz spannend für mich, weil ich mich jetzt halt tatsächlich beruflich hauptsächlich in der Games-Branche verorte und ich da eigentlich ganz, ganz wenig Bezugspunkt die letzten Jahrzehnte dazu hatte, muss man sagen.
Hast du so ein Lieblingsspiel gehabt damals auf dem Amiga 500?
Also auf dem Game Boy auf jeden Fall Super Mario. Also dieses Jump'n'Run-Ding, das hat mich damals total gecatcht. Das war nach Tetris das erste selbst gekaufte Spiel und das habe ich rauf und runter gespielt. Und ich habe sehr, sehr gerne, abgesehen von Jump'n'Run, habe ich sehr gerne sowas wie Rennspiele, Autorennen, Motorradrennen, irgendwie sowas gemacht und so ein bisschen Fußball. Jetzt nicht FIFA, das war dann schon Konsole und das war dann schon zu fancy für mich. Da war ich schon raus aus dem Game. Aber was man da eben halt auf Amiga und so irgendwie spielen konnte, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Sensible Soccer oder sowas, hieß es, glaube ich, damals.
Zum Beispiel,
ja. Genau.
Ja, genau. Ja, Soul Calibur auf dem Amiga 500, das waren auch so meine ersten Gehschritte. Man hört schon, ich bin tatsächlich passionierter Gamer, also mittlerweile auch kaum mehr Zeit dafür, irgendwie was zu spielen, aber vor allem während der Studienzeit war das immer so mein Ausgleich und mein Runterkommen, wo andere Leute viele Filme geguckt haben, habe ich irgendwelche Spiele gezockt und ja, sehr passioniert und sehr gerne tatsächlich. Darum hat mich das natürlich auch interessiert, was du da machst und was da so entsteht dabei und was dabei rauskommt. Super interessant. Ich finde, also vielleicht gehen wir einfach mal so rein.
Bitte.
Ich habe natürlich so der erste Angang, den ich genommen habe, war, ich habe dich gefragt, also ich habe das gesehen, du hast einen Newsletter rumgeschickt, da hat schon mal das Marketing ganz gut geklappt. Ich habe den Newsletter auch gekriegt und habe dich sofort angeschrieben, habe gedacht, ey, den kenne ich doch irgendwie.
Ja.
Habe erstmal überlegt, bist du das? Weil ich habe dich da gar nicht mit so einem Game oder so in Verbindung gebracht. Und habe dich dann angeschrieben, habe gesagt, ey Andreas, hast du nicht mal Bock, einfach eine Folge dazu zu machen? Ich finde das total gut, wenn immer so neue Ideen irgendwie entstehen und das so ein bisschen zu begleiten und zu gucken, was daraus entsteht und wie das so funktioniert. Und dann habe ich dich angeschrieben. Dann warst du schon in der News-Folge vom Podcast. Ich glaube im Juli, weil da kam das Spiel auch raus im Early Access. Ne, da muss man vielleicht, hast du schon gesagt, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was Early Access heißt. Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, genau. Also Early Access bedeutet praktisch, dass man eigentlich noch in der Produktion sozusagen drinsteckt, aber man praktisch schon was zu veröffentlichen hat. Also das heißt, das ist noch keine Vollversion, wo alle Features und der ganze Content mit drin ist, sondern es ist sozusagen so, okay, wir haben jetzt irgendwie dieses Stück, das ist fertig, das können und wollen wir veröffentlichen, das gibt es auch dann für einen günstigeren Preis, aber die Leute wissen, hey, ich kriege da regelmäßig Updates, weil da fehlt Content, da gibt es noch Features, das sieht vielleicht auch nicht alles super fancy aus, da gibt es vielleicht auch noch 2-3 Bugs und in der Gaming-Welt gibt es aber auch einfach Leute, die das ganz cool finden, weil sie einfach ganz scharf drauf sind, vielleicht ein paar Bugs zu finden oder einfach irgendwie ein cooles Feedback zu geben und einfach so ein bisschen auch noch sogar Teil von so einem Entwicklungsprozess zu sein, weil man ist ja eigentlich für, sag ich mal, konstruktives und cooles Feedback eigentlich auch immer dankbar, weil von außen stehen auch manchmal einfach total coole Ideen kommen und das ist sozusagen dieser Early Access, in dem wir uns im Moment befinden. Weil das ist vor allem, wir haben 2-3 Game-Modi und es ist vor allem der eine Haupt-Game-Mode, den wir da jetzt veröffentlicht haben, eben dieser Jumper, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich drauf kommen. In der Startup-Welt, also ich habe mal neulich einen guten Spruch gehört, in der Startup-Welt spricht man immer von einem MVP, Minimal Viable Product, also das minimal verwertbarste Produkt, das du auf den Markt werfen kannst, schmeiß es auf den Markt, sammel Feedback ein, mach Traction und wenn es erstmal nur 3 Euro Revenue sind, also Umsatz, die du generieren kannst, mach das. Und ich habe neulich den geilen Spruch gehört, für einen MVP, für den man sich nicht schämt, den hat man definitiv zu spät veröffentlicht. Also und von dem her ist in dieser Startup-Welt ganz, ganz klar dieser Fokus, schmeiß dein Produkt so schnell wie möglich auf den Markt, auch wenn es noch nicht fertig ist und so weiter. Windows 95 war auch noch nicht fertig. Also ne, das ist ja nicht so, dass wir heutzutage noch mit Windows 95 auf den Rechnern rumlaufen, etc. pp. Also einmal als kleines Beispiel. Entschuldige jetzt. zu dir natürlich wieder.
Überhaupt kein Problem. Genau, in der Gamer-Welt ist das so mittlerweile bei der Spieleentwicklung gang und gäbe mit Early Access und Beta-Versionen, wie du das gerade beschrieben hast. Das kommt so ein bisschen aus dieser Zeit heraus, wo man Crowdfunding gemacht hat und da auch schon einige Leute, die Crowd gefundet haben, Spiele schon mal vorher veröffentlicht haben, weil sie bestimmte Ziele hatten, die sie nur erreichen konnten, wenn sie bestimmte Gelder akquiriert haben über die Leute, die sie unterstützt haben. Und dann hat man schon mal vorab was gegeben. Und da sind viele Entwickler auch draufgegangen und also auch von den großen Entwicklern, die dann Early Access machen, die dann sozusagen den Spielern schon mal anbieten, hier, ihr könnt das schon mal spielen, vorab. Genau, im Ursprung ist das auch so ein bisschen, dass man das mittestet und quasi mitentwickelt. Das ist, glaube ich, bei dir auch tatsächlich möglich, weil wirklich das so ein kleines Studio ist. So ein bisschen ist diese ganze Early Access-Sache mal, ich sehe das kritisch, weil viele Hersteller wirklich das auch nutzen, um unfertige Spiele einfach auf den Markt zu werfen, da schon mal viel Geld abgreifen für Produkte, die vielleicht auch nie fertig werden. Da gab es viele Sachen, die da auch skandalös sind, zum Beispiel um Starfield herum, um das Spiel.
Ja.
Das ist kritisch, weil halt die Entwickler halt einfach das Geld nehmen. Das ist der Vorwurf, und das Spiel nicht fertig kriegen und schon mal aber ein ganzes Stück an den Hype, den sie vorher erzeugt haben, irgendwie mitnehmen. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, so weil
definitiv
jetzt,
nicht.
Genau, gar nicht so ein großer Hype jetzt im Vorfeld schon da war, den versuchen wir jetzt gerade zu generieren.
Richtig.
Ist das denn so, weil du das jetzt gerade gesagt hast, schämst du dich denn für das, was du jetzt da auf den Markt gebracht hast?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, dann hast du ja alles falsch gemacht.
Ich sag mal so, also es gibt auch diesen Sprung Kill Your Darlings. Also ich sag mal so, das eigentliche Produkt, wie ich mir das in den letzten Jahren in der Vorstellung hatte, wo ich sage, das will ich mindestens bei der Veröffentlichung drin haben. Also ich sag mal, davon sind mindestens 80% rausgeflogen. Und das ist das, wo ich sage, damit habe ich mittlerweile meinen Frieden gemacht. Mhm. Und wo ich sage, für das, was wir da anbieten können, da weiß ich tausend Dinge, wo ich sage, das weiß ich, da arbeiten wir noch dran, das wird noch besser und das kommt noch dazu und so weiter. Und das ist schon, dass ich da so ein bisschen Zähneknirschen dabei habe. Aber es ist einfach so, wo ich irgendwie sage, für das, was es einfach veröffentlicht ist sozusagen und wie es zumindest funktioniert und wie es bei uns im Testing funktioniert, ist es jetzt nichts, wo ich sage, da schäme ich mich jetzt groß dafür. Also so extrem ist es nicht.
Okay, ja, kann ich gut verstehen. Also sind so einige Sachen, die jetzt erstmal nicht realisiert wurden. Sind da auch Sachen dabei, muss jetzt gar nicht sagen, was das ist, aber wo du merkst, okay, das wird wahrscheinlich auch in der finalen Version gar nicht stattfinden, weil ich sag mal, so jemand wie Peter Molyneux, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch so ein Spieleentwickler, ganz bekannter Spieleentwickler, der hat zum Beispiel Fable, was hat der noch, der hat Dungeon Keeper, ganz viele Spiele, also legendäre Spiele entwickelt, und der ist dafür bekannt, dass er ganz viele Feature sozusagen vorher ankündigt und sagt, das wird alles sein, du wirst mit der Person interagieren können. Da gibt es ein Video, wo so ein Kind im Wasser zu sehen ist, als Spiegelbild, und man kann mit der sprechen, und da war eine KI versprochen, die dann quasi auf das, was du dem sagst, auch darauf antwortet, und das nennt man dann so Feature Creep in der Spieleentwicklung, wenn dann die Sachen, die man sich vorgestellt haben, nicht zu realisieren sind. Und Peter Molyneux ist da einer der bekanntesten Typen für, der immer wieder gescholten wird. Und jetzt gerade auf der diesjährigen Gamescom, die gerade läuft, hat der quasi auch wieder was angekündigt. Und alle sind so,
alle schon so,
schauen wir mal, was da kommt. Darum, gibt es da auch so Sachen, die bei dir im Feature Creep irgendwo verloren gegangen sind?
Also es kommt natürlich einfach ganz drauf an. Also es, wie gesagt, wir sind ein Startup, wir sind ein kleines Team, und also ganz radikal gesagt, wenn mir die Kohle ausgeht und wenn auch ich nur sage, also ich verkaufe bis jetzt nur 3 Spiele im Monat und von den paar Euro kann ich keinen Entwickler bezahlen, dann kann ich diese Sachen nicht mehr realisieren oder ich kann sie erst in einem Jahr realisieren, wenn ich vielleicht einen neuen Investor gefunden habe zum Beispiel. Das heißt, von diesem Risiko ist man nicht befreit. Das ist was anderes wie bei Ubisoft und Co., die irgendwelche AA- und AAA-Titel, weil ganz ehrlich, also ich meine, die haben Multimillionen für Spiele und greifen noch Förderungen ab ohne Ende. Ich glaube, wenn solche Unternehmen was verschwinden, sprechen und da nicht einhalten, ist es was anderes, wie wenn so kleine Studios irgendwie sagen, okay, wir haben diese Ideen und das wollen wir realisieren, wo ich sage, die lügen bestimmt nicht, aber da ist halt dann die Frage, passt es dann mit der betriebswirtschaftlichen Realität zusammen, um jetzt mal so einen Begriff mit reinzubringen, weil davon bist du natürlich irgendwie einfach abhängig, weil du nicht als wenn du irgendwie bei Steam, ich habe mal die Zahl gehört, wie viele Spiele da täglich veröffentlicht werden und da schaffen es halt auch nur die wenigsten vorher einen Hype zu erzeugen, wo du sagst, okay, cool, wir haben in der ersten Woche jetzt schon mal 2000 Spiele verkauft, jetzt haben wir so viel Budget schon mal wieder, dass klar ist, wir können die nächsten 6-9 Monate irgendwie auch cool weiterarbeiten und von solchen Faktoren ist es natürlich abhängig.
Okay, das heißt, ist quasi noch nicht absehbar.
Ja, also sag mal so, das Ziel mit Drum Revolution ist, es gibt kein Ende, weil es gibt immer was mit Räume reinzubringen. Also das bedeutet, unser großes Ziel ist, auch tatsächlich ins Abo-Modell irgendwann zu gehen.
Echt? Wirklich?
Wie meinst du?
Ein Live-Service-Game.
Ja, vielleicht auch das, weil wir haben technisch gesehen grandiose Möglichkeiten. Also wenn mir einer sagt, pass auf, ey, ich habe hier dieses Wunschlevel, kannst du mir das generieren? Ich gebe dir dafür 200 Euro. Dann wäre das wahrscheinlich irgendwann problemlos möglich. So, oder wir wollen halt einfach, wir denken ein bisschen weiter, wir haben einen Level-Generator, also können wir vielleicht auch noch im Detail drauf kommen, aber es gibt ganz viele ganz, ganz tolle Sachen für uns im Kopf, wo wir sagen können, hey, wir können auch irgendwann Features anbieten, wie du kannst die 30 erfolgreichsten Rocksongs der 80er lernen, du kannst die coolsten Hip-Hop-Beats lernen, du kannst den aktuellen Taylor Swift-Song lernen. Also vom Content ist es ja komplett offen. Und von den Ideen, wie man so ein Spiel mit weiteren Features verpacken kann, dass ich ins Detail gehen kann. Im Moment sage ich immer, wir können keinen Profi damit ausbilden, ist ganz klar. Aber das Ziel ist eigentlich auch an was anderes. Aber wie sich so ein Spiel weiterentwickeln kann, wie das in 5 Jahren aussehen kann, das glaube ich, kann man jetzt vielleicht noch gar nicht irgendwie abschätzen. Und da möchte ich einfach offen sein. Und dementsprechend wird es einmal schon Varianten geben, wo ich sage, hey, pass auf, das ist so ein Grundpaket, da zahlst du dann einfach deine 50 Euro oder so und dafür bekommst du das. Aber es soll halt auch einfach perspektivisch weitergehen, deswegen auch tendenziell in Zukunft ins Abo-Modell, weil klar ist, du bekommst einfach wöchentlich einfach Content-Update, du bekommst einfach regelmäßig neue Features, wo dann auch vielleicht einfach es ins Detail geht, dass man irgendwann Dynamik lernen kann zum Beispiel, etc. pp. Um jetzt mal so im Musikalischen was reinzubringen. Ja.
Okay, ja, sehr ambitioniert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe schon mal rausgehört jetzt an der einen Sache und ich muss gleich mal dazu kommen, dass wir auch anfangen, das Spiel zu beschreiben. 50 Euro wäre so der Zielpreis, so ein gängiger Preis für Computerspiele ist zurzeit am Markt irgendwas zwischen, also für ein Vollpreisspiel und ein großes Spiel sind so, da mag sich der eine drüber, ein oder andere vielleicht drüber wundern, zwischen ja so 55 bis 70 Euro teilweise wären auch schon so die an den 80 Euro gekratzt. Bei den Konsolenspielen kann man nochmal meistens so circa 10 Euro dazu rechnen. Computerspiele sind in der Regel etwas günstiger. Und du würdest dann so knapp darunter bleiben wollen, ist das Ziel bei der Vollveröffentlichung mit 50 Euro oder soll es schon so ein Vollpreisspiel werden?
Das mit den 50 Euro, das ist jetzt einfach mal so, also das ist einfach noch nicht klar, weil letztendlich ist es ja auch was, wo du dann immer auch entscheidest und wo auch einfach dann irgendwann natürlich in so einem Startup auch Leute mitsprechen, wie vielleicht deine Investoren und die dann halt wissen wollen, okay, irgendwann auch geht es halt um die Marktforschung. Ne? Irgendwann bist du halt in diesem Business-Ding drin, wo du irgendwie dann halt einfach, ich meine, etablierte Unternehmen, die wissen das. Die wissen, ich kann mein Spiel mit 70 Euro auf den Markt bringen und so für Millionen Leute werden es kaufen weltweit. Diese Marktforschung haben wir persönlich noch nicht. Das heißt, irgendwann geht es halt auch darum zu sagen, weil bei uns ist total interessant, begreifen die Leute das einfach nur als Computerspiel, wo ich ein bisschen Schlagzeug mit lernen kann? Oder begreifen die Leute das halt, hey, das ist hier eine Education-Software, die einfach in Form eines Computerspiels erscheint, weil es dadurch einfach viel, viel effektiver funktioniert und einfach deutlich mehr Spaß macht. Und ich zahle für etwas 50 oder sagen wir mal 70 Euro, das vielleicht vergleichbar, ich bin jetzt mal, viele werden sich jetzt vielleicht die Schlagzeugunterricht geben, auch vielleicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, das möchte ich nicht, aber aus meiner eigenen Erfahrung, das, was wir für 50 oder 70 Euro anbieten können, hat locker den Wert von 500 bis 700 Euro, wenn ich zum Schlagzeuglehrer gehe. Das ist das, wo in perspektivisch, nicht wie das Spiel jetzt ist, nicht wie das Spiel jetzt ist, aber für das, wo ich sage, das möchte ich dann zum Vollpreis einfach anbieten. Wobei Schlagzeugunterricht mit einem Lehrer, der Dialog, der Austausch, das kann ein Spiel nicht bieten, das ist ganz klar. Es ist ein anderes Medium. Das kann man nie direkt vergleichen. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie sage, Argument Eltern, zahle ich erstmal 50 Euro für das Spiel und der kleine Gulliver soll erstmal damit anfangen oder melde ich den gleich bei der Musikschule an? Und dann ist die Frage, wie vergleichen das die Leute? Oder sehen die Leute halt das, naja, das ist so ein kleines irgendwie Jump-and-Run-Computerspiel, warum soll ich dafür 50 Euro verlangen? Und das hat ganz viel mit Marketing zu tun. Und das ist einfach auch, vor diesen Challenges, vor diesen Herausforderungen stehst du natürlich dann auch einfach mit deinem Business irgendwann. Vor allem, es ist eine Innovation, sowas gibt es noch nicht. Es gibt ganz viel Gamification-Software da draußen, also halt Software, die dir was beibringen wollen und mit Gamification arbeiten. Aber das, was wir machen, ist halt dieses Lernspiel, das komplett als Spiel funktioniert und wo du aber tatsächlich dabei lernst. Und das gibt es einfach so noch nicht.
Gut, fangen wir mal an dann mit dem Spiel selber. Also bitte. Der Beschreibungstext ist, bei Drum Revolution kannst du mit einem E-Drum-Kit oder mit einem Mini-Drum-Pad ein echtes Jump-and-Run-Game steuern. Also das ist der erste Einstiegstext, der bei Steam ist. Steam, würde ich ja auch sagen, ist jetzt so eine Seite, wo man schon in Konkurrenz tritt zu Spielen und weniger zu Software-Sachen, ne? Ja. Sondern ist ja schon eher als Spiel und das sagt ihr ja auch, das wollt ihr sein, ein echtes Jump-and-Run-Spiel an der Stelle. Ne? Das ist so die Konkurrenz. Das heißt, ihr steht in Konkurrenz beispielsweise zu Zelda oder so welchen Spielen. Ist schon mal eine Ansage.
Bei Steam definitiv. Ne? Ja, nee, da könnte ich jetzt auch wieder nochmal 5 Minuten drüber reden, aber die Entscheidung bei uns zu Steam Release war eine ganz, ganz pragmatische. Das war einfach die Möglichkeit, zeiteffizient zu releasen.
Das heißt, ihr wollt das da releasen, aber da gar nicht Werbung machen. Sozusagen, okay, da ist jetzt einfach nur das Portal.
Schon.
Da ist das drauf, ist eigentlich egal, wer das da liest. Dann, wenn ich da irgendjemanden abgreife, der ein Jump'n'Run-Spiel spielen will, dann ist der halt dabei, okay, dann muss er sich halt noch ein Drumpad kaufen, wird er dann schon irgendwann merken, dass er das so gar nicht spielen kann.
Nee, aber das ist es nicht. Das wäre ein bisschen dreist. Nee, also im Moment ist es schon so, dass wir Steam einfach nutzen und dass du das Spiel darüber einfach beziehen kannst und darüber praktisch spielst sozusagen. Praktisch, wenn es dann darum geht, später mal in das Abo-Modell zu gehen, da hängt natürlich einfach vom ganzen IT-Aufwand und vom ganzen Orga-Aufwand etc. viel, viel mehr dran. Und da haben wir einfach festgestellt, nach einiger Recherche, dass wir das mit dem kleinen Team jetzt einfach nicht zeiteffizient realisieren können. Das hatten wir eigentlich vor. Und dementsprechend musste ich einfach eine sehr, sehr pragmatische Entscheidung treffen und zu sagen, okay, dieser Abo-Release, der steht jetzt einfach erstmal hinten an und wir gehen zu Steam, weil dann wissen wir, dann können wir jetzt in 2, 3, 4 Wochen releasen und eben nicht erst in 6 Monaten. Und das war das schlagende Argument.
Verstehe. Okay, das war sozusagen die einfachste Möglichkeit, dass jetzt erstmal so an den Start zu bringen, ohne irgendwie einen kompletten Shop auf der Seite selber aufzubauen, mit all den Komplikationen, wie das Zahlsystem funktioniert und so weiter.
Subscription Model Anbieter, Updater Anbieter, Zahlungsmodell Anbieter etc. pp., was da alles dran hängt.
Okay, verstehe. Dann, dann schreibst du oder schreibt ihr auf der Seite, so kann bereits, das hast du gerade ja auch schon angedeutet, so kann man bereits nahezu jeder nach etwa 20 Minuten Drum Revolution den sogenannten Mieze-Gatze-Groove flüssig spielen, für den man bei klassischen Lernen in der Musikschule und alleine zu Hause üben normalerweise einige Wochen bis Monate braucht. Ne? Und bei Drum Revolution lernst du oder dein Kind genau das gleiche wie in einer Musikschule, nur tatsächlich durch das spielerische Ausprobieren und das konstante Feedback deutlich schneller.
Ja.
Na, also dein Anspruch ist, komm, vergiss die ganzen Musikschulen, die braucht sowieso keiner. Spiel einfach mein Spiel.
Nee, das sage ich nicht. So klingt der Text ein bisschen.
Genauso klingt der, um ehrlich zu sein.
Der ist ein bisschen provokativ, das ist richtig. Aber ich sage immer ganz gerne, mein Ziel ist nicht, ich habe 25 Jahre Schlagzeugunterricht gegeben, mein Ziel ist nicht, uns arbeitslos zu machen. Mein Ziel ist, dass in 5 Jahren wir doppelt so viele Schüler haben. Weil der Einstieg durch das Spiel viel mehr Kindern, unabhängig von Wohnort, Herkunft, sozialen Status, Bildung, finanziellen Mitteln, den Einstieg in musikalische Bildung, in instrumentelle Bildung bietet. Und die Leute dann einfach sagen, ich habe jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr, hat mein Kind das jetzt gespielt, der ist total begeistert dabei, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, jetzt gehen wir zur Musikschule. Das ist das, was ich unter anderem erreichen möchte.
Aber
ich möchte einen Mehrwert schaffen.
Das steht jetzt nicht so in den Texten. Ne? Ein Instrument zu lernen ist aufwendig, teuer, man braucht eine Musikschule in der Nähe und man muss jeden Tag üben. nicht mit Drum Revolution. Also, wenn ich das so lese, ist das schon so, geht das schon so in die Richtung. Also da steht nirgendwo, das ist hier ein super Einstieg, um mal in ein Schlagzeug reinzuschnuppern. Und später wäre es dann, wenn du wirklich professionell werden willst, ist es vielleicht sinnvoll, dann doch nochmal andere Wege zu suchen. Auch wenn man jetzt das Interview so zuhört, hast du ja auch gerade gesagt, ja, es ist jetzt gerade so, dass wir jetzt nur die Einstieg machen, aber irgendwann wollen wir natürlich noch weitere Features machen. Also da kann man quasi Profi werden.
Wie gesagt, das mit dem Profi werden, das sehe ich nach wie vor nicht, aber langfristig gedacht wollen wir natürlich so viele Features reinbringen, dass wir halt einfach wirklich das Angebot schaffen können, dass du sagst, du kannst erstmal die rudimentären Anfänge sozusagen reinbringen und so ein bisschen irgendwie Timing üben etc. pp. Und irgendwann kann es dann auch komplexer werden. Ganz ehrlich, ob das so weit kommt und wie das Produkt in 2, 3, 4, 5 Jahren aussieht, das kann keiner wissen. Das ist einfach, da kann ich mir jetzt einen Plan machen, der kann ganz, ganz toll aussehen, aber ob das dann auch so funktioniert oder ob man nicht Entscheidungen treffen muss, die einfach dann einfach anders aussehen, das ist einfach in der Praxis dann doch gang und gäbe letztendlich. Und bezogen auf den Text, da gebe ich dir völlig recht, der ist so sehr, sehr provokativ in Form von Eltern, guckt mal her, ihr könnt doch einfach erstmal den Weg gehen, anstatt euch schon bei der Musikschule anzumelden. Das heißt auch nicht, dass dieser Text jetzt einfach die nächsten 5 Jahre da so bleibt. Da ist man ja immer in einem Prozess. Aber die Sache ist, wie gesagt, es ist ziemlich, ziemlich, also die Kommunikation des Produkts ist so ein sehr, sehr heikles Feld, so sozusagen.
Definitiv, darum reden wir ja auch darüber, weil das ist ja das Entscheidende. Ja. Ne? Wie gehst du auf dein Publikum zu? Also du versprichst ein echtes Jump'n'Run-Spiel, wo ich tatsächlich ein Fragezeichen machen würde, wo ich das jetzt gespielt habe, ob es wirklich ein echtes Jump'n'Run-Spiel ist, das muss ich so ehrlich sagen. Und du gehst an der anderen Seite dran und sagst, hier, das ist das Produkt, in 20 Minuten kannst du Schlagzeug spielen. So, ne? Investiert zur Zeit sind
sie 30. Ist die Frage, wie man Schlagzeug spielen definiert. Also,
ja, das ist ja das, was auf der Seite steht. Ne? Das muss man ja ernst nehmen. Also, wenn ich das jetzt lese und einfach mir angucke, dann sehe ich ja das. Da habe ich ja nicht dich nochmal im Hintergrund, der sagt, ja, nimm das mal nicht ganz so direkt, weil ist ja die Frage, was jetzt Schlagzeugspielen ist, sondern das steht da.
Nee, das ist absolut richtig. Und ich kann dir aufgrund von 100er Tests sagen, was bei unserem Produkt erstaunlich gut funktioniert, ist ohne Tutorial, ohne Instructions, ohne irgendwas, ein 5-jähriges Kind oder eine 70-jährige Person setzt sich daran, probiert es aus und fängt an zu spielen. Und die fangen alle an, Schlagzeug zu spielen. Ob die nach 20 Minuten auch wirklich bei Miezekatze sind und den dann auch ohne das Spiel spielen können, das kann ich natürlich, das ist individuell, das ist ganz klar. Wir hatten das in Tests, das ist ganz klar, weil ich schreibe keinen Quatsch auf. Wir hatten das in Tests, definitiv. Und das ist das, was auf jeden Fall funktioniert. Dieses Spiel hat mich selber insofern total überrascht, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann. Und ich habe jetzt natürlich eine Testerfahrung, die hat da draußen noch keiner. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir haben wirklich mit ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen gespielt und getestet. Und wenn es darum geht, einfach, dass dieses Spiel vermittelt, ich hau jetzt 4-mal rechts, ich hau 4-mal links, ich hau da drauf, ich mach dieses, ich mach jenes. Diese Vermittlung von Inhalten funktioniert schneller, als ich das als Lehrer vermitteln könnte.
Okay, dann gucken wir doch mal kurz rein in das Spiel, wie das funktioniert. Also man braucht für das Spiel selber, genau, das kostet jetzt im Early Access 30 Euro. Also 29,98 Euro, glaube ich, das sind ja mal diese.
Ich glaube 28,99, das ist bei Steam, da gibt es ja so Vorlagen auf US-Dollar und da münztest du es immer um, da kann man sich nicht selber einen Preis aussuchen.
Genau, also es kostet so um die 30 Euro irgendwie roundabout. Und man hat das Spiel und das Erste, was wirklich gut gelöst ist, was das Spiel von einem verlangt, ist, dass man erst mal einen Drum-Controller anschließt. Das kann ein Drum-Set sein, also so ein Roland oder Yamaha oder was man auch immer da hat. Schon ein etwas professionelleres, sage ich mal, für Anfänger. Oder halt auch wirklich einfach so ein Drum-Pad mit so 9. Es braucht 9 Felder eigentlich nach eurer Konfiguration. Ich mit meinem Octapad hatte schon so ein bisschen Probleme. Da musste ich so ein bisschen cheaten, um das einzustellen. Hat das aber dann auch irgendwie gefressen, das Programm. Weil ich ein Pad zweimal angeschlagen habe, wo ich dachte, das wird jetzt vielleicht nicht so wichtig sein. Habe das dann auch nicht über den Pad-Konfigurator gemacht, sondern über den Schlagzeug-Konfigurator, weil mit dem Pad-Konfigurator war das etwas schwieriger.
Top.
Da habe ich schon mal das erste gelernt, wie ich das System da überliste. So, und dann ist das so, dass man quasi in das Spiel starten kann. Das Erste, was mich positiv überrascht hat, tatsächlich, war, also man hat das über USB angeschlossen und als Musiker kennt man das ja, dass ein Problem immer beim Spielen mit MIDI-Sachen ist, die sogenannte Latenz. Das heißt, ich mache eine Eingabe über meinen Controller, sei es über ein MIDI-Keyboard oder halt über ein Drumpad, was als MIDI-Gerät angeschlossen ist. Und der Computer muss diese Eingabe erstmal verarbeiten und in ein Geräusch umsetzen. Beispielsweise beim Drumpad ein Schlagzeuggeräusch. Und da kann es schon mal sein, dass da eine leichte Verzögerung, sogenannte Latenz, entsteht. Und das kann beim Spielen manchmal sogar etwas störend sein, wenn man beispielsweise jetzt zum Song richtig als Schlagzeuger einen Groove über ein E-Drumset einspielen will, sodass man da die ganze Zeit irgendwie so eine Verzögerung hat. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das war wirklich jetzt bei euch überraschend gut. Also ich habe da auf ein Pad draufgehauen und ja, sofort kam rechte Tom, weil das war die erste Sache, die ich machen musste.
Ja, freut mich.
Hat man sofort gehört und reagierte auch total schnell. Und dann, was passiert, ist ein relativ einfacher Levelaufbau. Man hat sozusagen ja einen Bildschirm, der nach oben hin geöffnet ist, von der Ausrichtung her. Das heißt, so der, wer jetzt so Jump'n'Run-Spiele kennt, sowas wie Mario Brother oder Gina Sisters, der kennt das, dass man von links nach rechts in den alten 2D-Ansichten quasi wandert und rumspringt und die Pilze zerdrückt und Gegner zerstört. Hier gibt es weder Gegner noch Pilze noch sonst was. Man geht auch nicht von links nach rechts.
Noch nicht.
Das Einzige, was bleibt, ist die 2D-Ansicht. Das ist wirklich ganz quasi ein Retro-Spiel in der 2D-Ansicht. Es gibt keine 3D-Grafik, sondern man guckt platt auf den Bildschirm drauf und man springt dann wie bei Doodle Jump quasi nach oben und muss das Level schaffen.
Doodle Jump war auch unser Vorbild.
Ah, sehr gut, genau. genau, muss dann dieses Level schaffen und das kann man schaffen, indem man bestimmte Anweisungen befolgt, die man selber rausfinden muss. Es gibt kein Tutorial oder irgendwelche Anweisungen, sondern man wird einfach ins Spiel reingeschmissen und muss es selbst lösen. Man fängt dann an, so ein bisschen auf den Pads rumzuhauen und merkt irgendwann, ah, wenn ich da drauf haue, dann springt der da oben drauf, dann mache ich das nochmal und so lernt man das langsam. Das ist sozusagen die Methode. Und irgendwann hat man dann alle Anweisungen befolgt. Die sind farbkodiert, das heißt, bestimmte Tom zum Beispiel ist immer so ein Sprung nach rechts oben. Das ist, glaube ich, rot oder blau, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es vorgestern gespielt.
Lila.
Dann gibt es sowas wie Tom 1, das ist dann grün und dann wandert der so nach oben. Die Bassdrum, dann springt der so ganz wild nach oben. Die Hi-Hat ist, glaube ich, so ein Scroll nach rechts ein oder nach links.
Die Hi-Hat ist nach links laufen.
Ja, okay. Dann bei mir war Crashbecken nach rechts laufen. Genau, und so kommt man dann voran durch dieses Level und irgendwann kommt man oben an und dann hat man das Level geschafft. Das ist erstmal so vom Prinzip her richtig, ne?
Absolut, ja. Absolut.
Genau. So, man hat jetzt auch keine zeitliche Vorgabe, sondern man kann das einfach irgendwie, man kann da draufhauen und dann geht man weiter. Mhm. Das heißt, man lernt jetzt eigentlich so da erstmal nur die einzelnen Tasten kennen, nenne ich das mal, weil man weiß ja auch nicht, wo man draufhaut. Also ob das jetzt ein Snare-Drum ist oder eine Bass-Drum, sondern man drückt halt quasi diese Tasten.
Muss man auch gar nicht wissen. Was mir beim ersten Level geht es mir einfach darum, also einfach mal ganz kurz gesagt, was wir beim Spiel, was immer eine große Challenge war am Anfang, was wir beim Spiel nicht vermitteln können, ist rechts und links. Und das ist für uns am Schlagzeug eigentlich schon mit unter anderem relativ wichtig. Also nicht immer, ich sehe das nicht so stringent, aber es ist ja schon eine wichtige Sache, weil sonst funktioniert kein Paradiddle oder irgendwie Doppelschläge sozusagen. Und dann sind wir hatten erst einen anderen Game-Mode vorher. Das ist nämlich so ein Laufen. Und dann sind wir auf die Idee mit dem Jumper gekommen, weil ich gesagt habe, okay, da könnten wir ja einfach sagen, diese Tom 3 ist nach rechts springen und die Snare ist nach links springen. Und ich wahrscheinlich, damals hatten wir noch keine Testerfahrung, aber ich bin mal davon ausgegangen, dass 70-80% der Leute, die sich da ransetzen, dann schon irgendwie intuitiv sagen, okay, dann spiele ich das eine mit rechts und das andere mit links. Und dann können wir irgendwie sagen, ah, wir machen erstmal 6-mal rechts, 6-mal links, 4-mal rechts, 4-mal links und so weiter. Das heißt, wir haben einfach so abwechselnd ein paar Mal rechts, links und ganz oben sind ein paar Einzelschläge. Und das ist das, was ich von den Leuten beim ersten Level möchte, dass sie erstmal ein paar easy Rudiments, ein paar Mehrfachschläge machen und dann zum Ende mal ein paar Doppelschläge. Und das ist das, was sie dann, wenn sie es nicht mit einer Hand spielen, was manche machen tatsächlich, darf man ja auch, ganz klar, verbietet einen ja niemand, aber die meisten machen das dann eben und das ist das Ziel vom allerersten Level sozusagen, dass ich da erstmal so ein bisschen mich zurechtfinde.
Dann nochmal weg vom Game-Entwickler zum Schlagzeugdidaktiker, der du ja bist, als Buchautor auch.
Ja.
Ab wann ist denn für dich ein Rudiment? Also ist das nur, wenn die Schlagabfolge da ist oder auch wenn da irgendwie so eine zeitliche Konstanz drin ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also bei AnfängerInnen bin ich da völlig offen und flexibel. Also wo ich irgendwie sage, die sollen jetzt vielleicht, bleiben wir mal beim klassischen Beispiel Paradiddle. Ich wünsche mir jetzt von denen, dass die rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links spielen. Und wenn die dabei schneller oder langsamer werden oder wenn die den Doppelschlag schneller spielen, zum Beispiel Bab, Ding, Dün, Dün, so zum Beispiel, dann finde ich das bei AnfängerInnen völlig okay. Also die sollen sich da erstmal irgendwie drin zurechtfinden und sollen das erstmal machen, weil den Anspruch von einem Timing, das gibt's auch im Spiel, den Modus, der ist jetzt noch nicht drin, aber da kommen wir auch noch dazu. Aber das ist für den Anfang nicht wichtig. Mir war es am Anfang ultra wichtig, dass man sich völlig frei in seinem eigenen Timing bewegen kann. Das fand ich ganz, ganz essentiell ausschlaggebend. Das war mir super wichtig als Schlagzeugpädagoge, Didaktiker, ja.
Okay. Übrigens auch nochmal an dieser Stelle sei nochmal sehr empfohlen, auch unser erstes Gespräch, was wir damals hatten. Da haben wir nämlich auch so ein bisschen über Didaktik und solche Sachen geredet am Schluss. Das war auch sehr, sehr interessant und sehr erhellend, fand ich. Eine wirklich sehr empfehlende Podcast-Folge, weil du einfach auch ein cooler Gesprächspartner bist, der sehr viel Erfahrung hat und da auch ganz klare Ansichten hat.
Ja.
Das finde ich immer total gut. Das heißt auch in diesem ersten Level, genau, machen wir das noch kurz fertig, geht es auch wirklich nur darum, diese Abfolgen hinzukriegen. Eigentlich ähnliches auch im zweiten Level. Dazu muss man sagen, zurzeit gibt es im Spiel 4 Level. Die 4 Level sind unterteilt in Abschnitte. Die Abschnitte sind bei dem ersten Level sind es 10 Stufen. Dann hat man 16 Stufen, 12 Stufen und am Schluss wieder 10 Stufen. Das heißt, man hat insgesamt 48 Abschnitte, die man machen kann. So ein Abschnitt dauert in etwa roundabout 2 Minuten. Manchmal ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, je nachdem, wie gut man da auch durchkommt, wie erfahren man ist, wie schnell man diese Tasten quasi drücken kann und sich auch merken kann, was man gerade drücken muss oder schlagen muss vielmehr.
Yeah.
Genau, und das ist eigentlich die ersten beiden Level. Ich glaube, ab dem dritten Level kommt dann das erste Mal dazu, dass man 2 Instrumente gleichzeitig spielen muss.
Yeah.
Und dadurch ein neuer Move quasi freigeschaltet wird.
Genau, also der Move ist vorher schon freigeschalten, bloß den braucht man halt vorher nicht. Den kann man auch vorher natürlich schon spielen, ja.
Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, keine Erklärung da reinzumachen, sondern wirklich die komplett wegzulassen?
Also die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Das war am Anfang jetzt einfach eine ganz pragmatische Sache, weil wir festgestellt haben, es funktioniert ohne. Die Leute kommen eigentlich irgendwann auch drauf, dass es eine Kombination an Schlägen ist, aber es wird noch an diesen Stellen wird es noch so, ich nenne sie immer Mini-Tutorials geben. Und zwar ganz, ganz plakativ, ganz, ganz pragmatisch. Da werden dann einfach diese 2 Instrumente am Schlagzeug aufgeblendet sozusagen und die werden dir gleichzeitig sozusagen dargestellt, dass klar ist, du solltest die gleichzeitig spielen. Also diese sozusagen Mini-Features, die wird es auf jeden Fall noch geben. Daran arbeiten wir auch. Die sind im Moment noch nicht drin und wir haben praktisch, was wir im Moment einfach haben, was sich irgendwann ergeben hat, ist sozusagen diese Farbkodierung, also eine Farb- und Vorkodierung und eben, wie du eben sagtest, also die erste Kombination, das ist Right Becken plus Bass Drum und das Right Becken zum Beispiel ist so eine orange Steinplattform, auf der ich laufen kann und die Bass Drum ist so eine graue Klappe, die aufgeht und da haben wir eben versucht, eine Kombination aus den 2 Formen und Materialien darzustellen, was nicht so einfach ist. Also da stößt man wirklich bei so einer Sache im Detail wirklich auf ultra viel Herausforderungen und Challenges. Wie stellst du das dar, damit Leute das erkennen? Ah, Moment mal, das könnte ja vielleicht irgendwie, das sieht ja aus wie von dieser Klappe und das ist orange, dann hat es ja mit diesen 2 Instrumenten irgendwie zu tun. Also das ist alles so dieser Game Design Prozess und da ist man schon, da muss man wahnsinnig viel rumkniffeln und da ist man auch nie, dass man sagt, das ist jetzt der Weisheitsletzter Schluss, sondern da ist man immer, wenn man merkt, in so einem Prozess drin.
Ja, und auch nochmal, also dabei angemerkt, ihr macht das zu dritt. Ne? Also das ist ja auch wirklich, auch allein da Features umzusetzen, ist ja ein Prozess, der durchaus lange dauert und gar nicht so unaufwendig ist. Selbst wenn man eine gute Idee hat, das zu programmieren und dann umzusetzen, ist wahrscheinlich oft gar nicht so einfach.
Also ich hätte gern, also dass wir nur zu dritt sind, ist natürlich auch eine Budgetfrage. Also ich würde mir natürlich total wünschen, dass unser Team ein bisschen größer wäre, weil wir dann einfach, wenn wir gut eingearbeitet wären, natürlich Sachen viel, viel schneller noch und effektiver umsetzen könnten und das auch ganz, ganz toll und effektiv wäre, vor allem, weil wir nur einen Programmierer haben. Also beim Programmieren ist immer das Bottleneck sozusagen. Das sind immer die Armen am Ende, die alles umsetzen müssen, letztendlich. Und da muss man dann mit einem kleinen Team definitiv auch immer irgendwo so ein bisschen ganz starke Kompromisse und Abstriche machen, wo man irgendwie sagt, okay, das müssen wir jetzt so umsetzen, auch wenn unsere Vision noch irgendwie ganz woanders ist, weil wir einfach die Ressourcen und die Möglichkeiten im Moment noch gar nicht so leider haben. Ja. Mhm.
Klar, auf jeden Fall, kann ich total gut nachvollziehen. So, ab dem vierten Level kommt man dann quasi zu dem Punkt, wo man dann Miezekatze.
Nee, der Miezekatze, das ist der Rhythmus, den wir im zweiten Abschnittslevel praktisch meinen. Du nur Bassdrum, Hi-Hats, Snare,
Hi-Hats. Witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Und im vierten Abschnitt, da kommen wir zum Bumzack-Groove. Also der Grund Pop-Rock-Beat, den wir alle kennen sozusagen.
Okay, da ist es mir erst aufgefallen. Vorher war das für mich tatsächlich eher ein, ich schlage auf diese Teile drauf. Es war quasi wie so ein Quicktime-Event in Spielen. Mhm. So, okay, jetzt muss ich da drauf, aber da hatte ich überhaupt keine Übersicht über irgendeine rhythmische, also auch da wieder, das kann ich verstehen, dass das so Game-Design Entscheidungen sind. Ne? Die Abstände zwischen den einzelnen Teilen sind unterschiedlich. Natürlich, wenn man nach links scrollt oder läuft, ist das kürzer, als wenn man nach oben springt mit der Bassdrum. Intuitiv würde ich dann denken, okay, man braucht für die Bassdrum länger, weil der Weg ist einfach größer und schon da war dann so dieser zeitliche Abstand irgendwie komisch. Darum ist mir das da gar nicht aufgefallen. Dann ergibt das natürlich auch mehr Sinn mit den 20 Minuten. Okay, aber da kommt man dann zum Bum-Zack-Rhythmus, ja, genau.
Ja. Ganz kurz erwähnt, weil es super spannend ist, was du jetzt gesagt hast, genau. Wir haben durch dieses Movement, also die Bewegung, die der Charakter in dem Jump-Level machen kann, und ich sagte, das war eine Nuss zu knacken, weil wenn du dich entscheidest, das so zu machen, dann ist die Entscheidung, okay, welche Trommel macht denn welche Bewegungen, und wir brauchen all mögliche Kombinationen. Und welche Kombinationen sind denn dann sinnvoll, zum Beispiel? Und das war total interessant. Aber das heißt, die Geschwindigkeit des Characters ist so ausgelegt, dass die Geschwindigkeitseinheit, wenn du gleichmäßig spielst, auch einheitlich ist. Dementsprechend, wenn du einen hohen Sprung machst, ist der schneller, als wenn du nur ein Feld läufst. Weil wenn du dann gleichzeitig spielst, funktioniert es auch tatsächlich, dass der Charakter sich gleichmäßig bewegt, aber natürlich bei weiteren Sprüngen ist er schneller, weil wir haben 0,6 Sekunden, sage ich jetzt mal, pro Schlag, und ich kann mich aber schneller oder langsamer bewegen, dass das dann eben flüssig funktioniert.
Mhm. Verstehe. Mhm. Also das ist schon super interessant, auch deswegen, weil man ja so, ne, wenn man jetzt spielt, einfach so Spiele spielt und vieles, was in Spielen funktioniert, denkt man so, ja klar, das funktioniert ja so ohne Probleme. So eine 3D-Grafik umzusetzen in einem Open-World-Spiel, da kann es ja jetzt nicht so schwer sein, den Charakter nach links spielen, laufen zu lassen, und warum bleibt der jetzt in so einem blöden Stein hängen, über den man eigentlich drüber springen will? Das sind jetzt wahrscheinlich Sachen, die du gar nicht so genau kennst, weil du schon so lange nicht mehr Computerspiele spielst, aber es sind ja so Sachen, die heute in Computerspielen ein Problem sind. Man hat dann so eine riesige Welt und will da rumlaufen und auf einmal will man über ein Hindernis drüber springen, das geht nicht. Und das sind dann so Fragen der Animation, die tatsächlich relativ schwierig umzusetzen sind. Und genau die gleichen Probleme habt ihr auf einem anderen skalierten Level auch gehabt. Das finde ich total interessant tatsächlich. Wie ist das mit den Eingaben gewesen? Hat das immer gut funktioniert oder war das auch so ein Entwicklungsding, wo man gesagt hat, boah, da müssen wir ja einiges dran setzen?
Du meinst jetzt Eingabeform von den Drumsets in Umsetzung zum Spiel?
Genau, oder zu den Animationen. Mhm. Also bei mir war zum Beispiel das Problem, wo ich dann im Level 3, glaube ich, wo das erste Mal kommt mit gleichzeitig schlagen, dass das nicht immer so super gut funktioniert hat, muss ich sagen. Ich habe gemerkt, so für mich war die, also ich würde behaupten, dass ich einigermaßen Schlagzeug spielen kann, darum habe ich das, glaube ich, schon richtig umgesetzt eigentlich. Ich habe dann gemerkt, dass zum Beispiel, wenn ich die Bassdrum spiele mit der Hi-Hat zusammen, dass so das leicht geflammt besser funktioniert, als wenn ich es wirklich komplett exakt zusammenspiele. Und habe mir dann gedacht, woran kann das liegen? Ist das vielleicht so, dass wenn die Bassdrum ein bisschen zu spät ist nach der Hi-Hat, dass es dann falsch triggert und der macht dann nur die Hi-Hat oder so? Da war ich so ein bisschen unsicher. Weswegen ich auch dieses Level, ehrlich gesagt, ziemlich frustrierend fand, weil ich immer wieder runtergefallen bin. Und dann musste ich immer wieder mit der Tom, das, was ich am meisten gehauen habe, war die Floor-Tom, um immer wieder zu dem Ausgangspunkt zu kommen, wo ich dann wieder weitergehen konnte. Das war...
Ah, da hätte ich dir empfohlen, das Ride-Becken zu spielen. Da kannst du nämlich individuell schnell laufen, weil beim Floor-Tom musst du immer wieder warten, bis du gelandet bist.
Ja, das Ride-Becken hatte ich ja leider nicht. Ich hatte ja nur
8 Pits. Okay. Ja, weil das ist noch eine Sache, weil das Drumset, das du benutzt hast sozusagen, die sind im Moment ja nicht, also die sind nämlich so super stark verbreitet und deswegen war das auch eine ganz pragmatische Entscheidung bei den Instructions. Wir fokussieren uns aufs große Drumset und auf diese Mini-Roll-Up-Matten, die es im Moment gibt und die irgendwie bei Amazon und Co., sag ich mal, immer beliebter werden. Und weil ich habe so ein Yamaha DD75 zum Beispiel zu Hause. Und ich glaube, so, das ist so unsere Generation, die diese Dinge vielleicht auch so ein bisschen zu Hause haben. Das würde ich aber ganz gern auch bei den noch mit anbieten zum Beispiel. Das ist auch so auf der Liste, das noch mit drinsteht, wo man aber ganz pragmatisch sagt, okay, nicht so viele Leute haben so ein Schlagzeug irgendwie zu Hause, das lassen wir jetzt erstmal irgendwie weg und fokussieren uns irgendwie. Du musst immer Prioritäten setzen bei so einer Sache. Okay, aber also ich könnte jetzt eine Antwort drauf geben, die sprengt alles. Also, was wirklich dieses Spiel... Wie das Spiel im Moment funktioniert, dieses Jump-Level, sag ich immer so, es sieht völlig primitiv aus. Was da an Game Design und Schlagzeugdidaktik und Technik, also Technik ist das, was wir nutzen, MIDI, das ist okay, aber das ist so hochkomplex. Also das ist wirklich irre. Weil zum Beispiel in unserem Prototypen hatten wir es so. Wenn du gleichzeitig, du spielst nie 100%, du spielst nie auf die tausendste Sekunde gleichzeitig Bassdrum und Hi-Hat oder Bassdrum und Ride-Becken. Das macht kein Mensch der Welt, nicht mal wie Nicola Jutta. So, okay, der vielleicht schon. Aber auf jeden Fall, dann war es bei unserem Prototypen so, okay, wir geben den Leuten Zeitfenster. Das waren 74 Millisekunden bei unserem Prototypen.
Das ist viel.
Das heißt, wenn du da gleichzeitig die Instrumente geschafft hast zu spielen, dann hat es den Schlag angenommen. Wenn nicht, hat es nur den Schlag angenommen, den du zuerst gespielt hast. Das hat aber immer zu dieser Mini-Latenz geführt. Das heißt, der Charakter hat 74 Millisekunden abgewartet, bis er den Sprung gemacht hat. Und es gab Leute, das ist eine sehr, sehr kurze Zeiteinheit. Es gab aber Leute, die haben das irgendwie, vor allem Gamer, die haben gespürt, dass da so eine Mini-Latenz drin ist. Und die wollten wir nicht. Und dann ist die Entscheidung, okay, wenn man die nicht möchte, ist es so, du spielst zuerst die Bassdrum. Dein Charakter startet mit dem Sprung mit der Bassdrum. Dann merkt er aber, oh, 90 Millisekunden später kam noch das Ride-Becken. Ich muss mich umentscheiden, diese Sprungkurve muss sich jetzt ändern. Und das technisch umzusetzen und dass das dann funktioniert und mit welcher Toleranz, also wann lässt du den Schlag nicht mehr gelten, etc. pp., den zweiten, das ist eine sehr, sehr heikle Sache. Und ich sag dir was, weißt du, was für mich völlig frustrierend? Jetzt kommt's. Unser Sprung für Hi-Hat und Snare gleichzeitig, das ist ein langer Sprung nach links. Und wenn wir den Charakter oben eine Decke aufgesetzt haben, pass auf, ich spiele seit wie lang Schlagzeug? Das weiß ich nicht, seit 35 Jahren Schlagzeug. Ich habe gemerkt, dass ich die Snare immer früher spiele als die Hi-Hat. Ich habe diesen Sprung nicht hinbekommen. Und nicht ich, also ich war das Problem, nicht die Technik. Weil wir akustisch natürlich diese Mini-Flams gar nicht wahrnehmen. Für uns ist das ein gemeinsamer Schlag, wenn die 80 Millisekunden auseinander sind, sozusagen. Aber für die Technik dahinter war ganz klar, hey, ich habe die Snare früher gespielt, da ist aber eine Decke, ich stoße erstmal an der Decke an. So, das heißt, ich musste mich wahnsinnig darauf konzentrieren, die Hi-Hat früher zu spielen. Und das ist natürlich, wo du drauf kommst, hey, wir dürfen da keine Decken einbauen. Kein Anfänger auf der Welt bekommt es hin, so exakt zu spielen. Also ist es auch total okay, dass wir keine Decke haben und ich springe erstmal ein ganz klein bisschen nach oben und dann starte ich rüber nach links. So, das sind alles so diese Erfahrungswerte etc. pp. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass wir natürlich einfach auch in Form von den Drumsets, also es gibt so viele Hersteller und so weiter. Und wir können natürlich jetzt nicht genau immer überprüfen, wie exakt funktioniert die MIDI-Auslotung etc. pp. Also normalerweise funktioniert die schon eigentlich sehr, sehr gut. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel auch einen in Test, bei dem ist eine ganz verrückte Latenz aufgetreten, wo er beschrieben hat, das fühlt sich an wie eine Viertelsekunde, dass sich der Character bewegt. Ich bin sehr glücklich, dass du sagst,
das hat bei mir war das wirklich alles super funktioniert.
Das war super gut, wirklich. Weil das Eventualitäten sind, da brauchen wir das Feedback. Da müssen wir gucken, wo können wir da an den Stellschrauben drehen, dass wir da das System verbessern können. Weil wir haben, na klar, ich habe irgendwie im Unternehmen, weiß ich nicht, 6, 7 unterschiedliche Drumsets und unterschiedliche Devices und da wird die ganze Zeit dran getestet. Aber wir haben natürlich nicht die Ressourcen zu sagen, okay, wir können jetzt mit jedem elektronischen Drumset, das die letzten 30 Jahre gebaut wurde, irgendwie das Spiel testen. Also,
ja. Total interessant. Habt ihr versucht, auch mit Entwicklern von ähnlichen Produkten irgendwie zu sprechen? Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, es gibt zurzeit kein ähnliches Produkt, wirst du jetzt gleich richtigerweise sagen. Aber natürlich gab es diese ganze Rockband- und Guitar-Hero-Sache, vor allem die Guitar-Hero-Sache,
ja,
wo es auch eine Kooperation damals, die guten alten Zeiten, wo noch das Musikbusiness in Ordnung war quasi und Roland sogar eine Kooperation mit Guitar-Hero hatte und man das Roland V1 Drumkit, das Roland V1 Drumkit, dieses Einsteiger-Set von denen, was ich ganz unsäglich finde an dieser Stelle, Entschuldigung.
Ja, ja.
Das
Roland und Yamaha können keine Einsteiger-Sets bauen,
das ist richtig. Halt so. Und das konnte man mit Guitar Hero, mit der Live-Version, dann verbinden und darüber Schlagzeug spielen. Es gab einen Controller von denen selber, von den Entwicklern, Harmonix, aber es gab halt auch diese Möglichkeit, das darüber zu machen und dann zu spielen. Und die hatten ja wahrscheinlich ähnliche Probleme. Habt ihr da mal irgendwie geguckt?
Das kann sein, das weiß ich nicht, weil das Spiel selber völlig anders funktioniert. Also das ist einfach nur Gamification. Das Spiel bei Guitar Hero ist, es fallen bunte Klötze von oben nach unten und du musst unten an der Linie reagieren. Das ist ein völlig anderes Prinzip von, das ist für mich gar nicht mal ein Spiel.
Naja, also
Für mich ja. Wenn es für dich nicht ist, dann kann man nochmal.
Also da müsste man sich ja auch fragen, ob das bei euch wirklich Schlagzeugspielen ist. Also da kommt zumindest jetzt schon mal, du musst auch die einzelnen Pads treffen, auch die richtigen Pads. Du musst die Bassdrum treten, wenn die Bassdrum gefordert ist. Du musst die Hi-Hat treffen, wenn die Hi-Hat gefordert ist. Okay, es kommen diese Teile von vorne auf dich zugeflogen. Das ist halt durch dieses Spielprinzip von Guitar Hero, von diesem Fret, also von diesem Steg der Gitarre übernommen. Man hat eine zeitliche Abfolge, das, was ihr noch entwickeln wollt, dann seid ihr auch auf dem Punkt von Guitar Hero. Ihr geht dann nicht von sozusagen auf euch zukommen die Sachen, sondern ihr geht dann von links nach rechts. Du musst, so wie in dem Video, ist das ja auch schon als Feature mal kurz zu sehen. Man wundert sich dann ein bisschen, warum das im Spiel noch nicht da ist. Es erklärt sich jetzt, weil es halt noch Entwicklungszeit braucht. Aber da ist es ja auch so, man geht von links nach rechts. Ihr löst das zeitliche Problem in der Art und Weise, dass dann das, wo du draufschlagen musst, ist dann in dem Video zu sehen. Man muss so über so ein Fill-In machen und dann geht man quasi so Stufen hoch und runter, also über so einen Bogen. Und diese Teile, wo man draufspringt, die fallen dann runter, das heißt, man hat nur eine bestimmte Zeit, um da drauf zu schlagen. Ist ja jetzt sehr ähnlich wie bei Guitar Hero, wo die Sachen auf einen zukommen. Man trifft die oder man verpasst die. Also das hat genauso viel oder wenig mit Schlagzeugspielen zu tun, finde ich, jetzt wie euer System, oder? Wo wir wieder bei der Frage sind, Schlagzeuglehrer.
Also ich sag dir, warum das für mich, für mich gibt es einen essentiellen, wahnsinnig großen Unterschied und der liegt gar nicht so im Spiel, sondern in dem, was dahinter steckt an, wie lerne ich? Wenn du das nennt sich Highway Scroller oder Dropdown Prinzip von diesen Guitar Hero Sachen und das kennt man ja ganz, ganz häufig. Wenn das gegeben ist, dann bin ich habe immer ein Timing vorgegeben, egal ob es langsamer oder schneller ist. Das kann ich ja auch teilweise verändern, was super ist, aber ich habe immer ein festes Timing vorgegeben. Finde ich ganz, ganz schwierig für Anfänger. Und ich bin in einer Reaktion. Und das finde ich furchtbar, um etwas zu lernen. Das ist für mich ein ganz, ganz schlechtes Grundvoraussetzung, um zu sagen, ich möchte etwas lernen. Bei uns ist es genau umgekehrt. Ich bin derjenige, der in einer Aktion ist und das Spiel reagiert darauf. Und darüber erkenne ich, ah, jetzt bin ich nach oben gesprungen, dann scheint das irgendwie richtig zu sein, in Anführungsstrichen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen, jetzt habe ich auch draufgehauen, wo nicht geplant war, drauf zu fallen. Und dann falle ich eben nach unten. Aber das Interessante bei Computerspielen ist ja, wo ich immer sage, Spiele sind genial, um was zu lernen. Du bist in einem Mindset, wenn du in einem Spiel irgendwo runterfällst und du musst das Level von neu beginnen, was ja so ein Klassiker ist, dann habe ich vom Mindset her keinen Fehler gemacht, sondern ich stehe vor einer Herausforderung. Das ist absolut genial. Eigentlich ist es eine super Grundvoraussetzung, dass ich etwas möchte. Ich möchte diese Herausforderung schaffen. Ich möchte das nächste Mal in Anführungsstrichen besser machen. Und das sind für mich Prinzipien, die unser Spiel bietet und weiterhin mit den weiteren Features verstärkt bieten wird und was einfach das Spielprinzip von Guitar Hero nicht bietet oder einfach anders funktioniert. Ich will es nicht schlecht machen, aber einfach anders funktioniert.
Aber wieso bietet das nicht? Nee. Also das, was du entwickeln willst, ist das, was Guitar Hero am Schluss hatte. Also du hast da vor allem ein Reward-System, wo du unterschiedliche Medaillen gewinnen kannst und das quasi den Wiederspielwert erhöht. Bei euch ist es ja jetzt auch so, wenn du einmal das Level durch hast, warum solltest du das nochmal machen? Also okay, du kannst dann ein Best Highscore aufstellen und das nochmal schneller schaffen. Ist aber auch limitiert dadurch, dass die Animationen so sind, dass man ab einer bestimmten Geschwindigkeit das eh nicht mehr schneller machen kann. Weil wenn ich das Tom gehauen habe, um zum Beispiel immer wieder auf den Startpunkt zurückzukommen, irgendwann ging es nicht, konnte ich nicht schneller hauen, weil das natürlich die Animation das nicht anders hergegeben hat. Und bei Guitar Hero hast du die Songs und da gibt es natürlich auch ganz einfache Songs, wo du die Sachen treffen musst und dann kannst du Punkte sammeln und du kannst auch da immer besser werden und wirst sozusagen animiert, das immer besser zu machen. Es gab damals Wettbewerbe, wo Leute das gespielt haben. Ob die dann wirklich Musik machen, ist eine andere Frage. Da würde ich dir recht geben. Yeah. Aber du hast ja auch gerade gesagt, das, was ihr plant, ist, also vorstellbar ist, dass man irgendwann Songs runterladen kann und dazu spielen kann. Das ist Guitar Hero. Und das ist ja auch gar nicht schlecht, weil das gibt's nicht mehr, das Spiel. Und es wäre cool, wenn es das wieder gäbe.
Mein Ansatz war da trotzdem, also ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber dieses Grundprinzip, was bei uns anders ist, das halte ich für ganz, ganz maßgeblich entscheidend für einen Spielfaktor, für einen Gameflow, der sich entwickeln kann, für einfach Spaß am Spiel sozusagen und für entdeckerisches Spielen. Mhm. Wenn was Gelbes runterfliegt und ich muss da reagieren und ich hau auf das gelbe Ding drauf, dann habe ich da nicht viel entdeckt. Dann habe ich richtig reagiert. Das ist für mich vom Erfahrungswert ist es für mich wirklich grundsätzlich was anderes.
Sag nochmal, wie das dann bei dir, beim Spiel bei euch anders ist.
Also, du hast den Charakter, du kannst den frei bewegen letztendlich und du hast eben diese Stufen, so wie du gesagt hast, es geht nach oben, das ist ja eben unser Jumper. Das heißt, da kannst du auch laufen und so weiter. Du hast unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Rohre und Steine und Böden, auf denen du dich bewegen kannst sozusagen. Und du darfst da auch von mir aus ein bisschen rumblödeln und irgendwas spielen, erstmal durch die Gegend laufen. Aber das Ziel ist natürlich, dass du da einfach nach oben springst. Und das gibt dir eine Schlagzeugübung vor. Wie gesagt, im Level 1 wollte ich einfach, dass die Leute unterschiedlich viele Schläge rechts und links spielen.
Also das heißt, wenn da lila ist, dass man auf Floor Tom haut. Im Endeffekt, damit man das Level schafft.
Genau, das ist der Sprung, wo du einmal nach rechts oben springst.
Genau. Oder bei der Snare, dann glaube ich rot oder so, ne? Dann sieht man rot, okay, dann
muss ich auf die Snare hauen. Da ist so pink oder springst du nach links. Mhm. Genau. Und das heißt, wenn ich da jetzt einfach sage, lila Plattform nach rechts, pinke Plattform nach links, zweimal lila nach rechts, zweimal nach links, dann hätte ich jetzt ein Double Paradiddle und ich lasse die Kinder da einfach spielen und ausprobieren. Ich war neulich in Wacken, das Dorf kennt man ja, vor dem Festival an der Grundschule, vor den Sommerferien, habe da aufgebaut, da waren 2-3 Schulklassen. Du setzt die Kinder einfach ran und du sagst, hier sind die Stöcke, probier einfach aus. Und die entdecken, was da zu tun ist und die fangen an, das zu spielen. Und die fangen an, ein Paradiddle zu spielen. So. Und das ist, was das ich so vom Erfahrungswert und vom Spaßfaktor, sag ich mal, auch persönlich schon einen Mehrwert finde, im Gegensatz zu sowas wie Guitar Hero. Plus von dem, also wie gesagt, was wir hoffentlich schaffen, im September zu releasen, ist dieser Run-Mode. Und da wird es auch interessant, weil das geht in Richtung von der Darstellung von meinem Buch. Und da können wir auch über ganz, ganz einfache Darstellung auch irgendwann vermitteln, wie Noten funktionieren, ohne dass wir was lehren müssen, sondern einfach, indem die UserInnen einfach Schritt für Schritt da einfach durchgeleitet werden, zum Beispiel. Und und das sind so all diese Sachen, wo ich sage, das bietet für mich einen anderen Wert als ein Spiel wie Guitar Hero.
Genau, es gab ja dann noch jetzt den Versuch 2014 Rocksmith zu entwickeln, von EA war das, glaube ich, die da auch viel Geld reingesteckt haben, haben da zwei Versionen auch von gemacht, die dann auch in Kooperation waren mit Gibson. Beispielsweise, weil das auch nochmal in so eine Richtung geht, wie du das, glaube ich, auch angedacht hast, wirklich auch als Lernsoftware. Grundsätzlich war das wie Guitar Hero, aber man konnte das auf einer echten Gitarre spielen.
Ja.
Da wurden die Audiosignale dann übertragen an Computer, also an die Konsole. Auch mehr schlecht als recht. Da sind dann wieder diese ganzen Programmiersachen doch ein Problem. Und auch das, was du vorhin schon gesagt hattest, nicht das Programm ist das Problem, sondern ich bin das Problem, wo ich ein Riesenfragezeichen dran machen würde. Ich weiß aber, was du damit meinst. Ich glaube nicht, dass du so schlecht Schlagzeug spielst, dass das ein Problem war, dass du die Snare immer vor der Hi-Hat gespielt hast, sondern das hat dein Groove ausgemacht, wo wir dann wirklich bei der Musik sind. Ist das dabei auch ein Problem gewesen, dass man halt das genau auf eine Art und Weise machen musste und dann nicht irgendjemand sagen konnte, ja, eigentlich macht man das so, aber mach das mal so weiter, weil ich finde das geil, wie du das machst und du entwickelst gerade deinen eigenen Sound. Wieder der Mehrwert, würde ich sagen, von einem Lehrer, der das halt einschätzen kann. Ist das eingestellt worden, leider? Da war auch die Idee, das auch für andere Instrumente zu entwickeln, weil das natürlich nochmal, wie du auch schon sagtest, ne, ihr seid ein Unternehmen mit drei Leuten, da müssen die drei Leute finanziert werden. Das klappt hoffentlich, das wünsche ich euch wirklich total. Bei Rocksmith war da ein ganzes Unternehmen quasi von mehreren 20, 30 Entwicklern wahrscheinlich, die daran gearbeitet haben. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding und das darf man auch nicht vergleichen.
Die haben Multimillionen-Budgets, das ist wirklich abgefahren. Mhm. Also es ist ja wirklich keine Sonderheit, dass diese AAA-Titel, die kosten in der Herstellung teilweise, weiß ich nicht, 80 Millionen oder so. Das ist wie ein Kinofilm.
Genau, aber da spricht man natürlich auch von den ganz, ganz großen Dingen. Ne? Also so ein Rocksmith müsste man jetzt nochmal nachgucken, aber das wird schon ein Millionen-Budget haben, da hast du recht. Wie hoch ist euer Budget? Das liegt wahrscheinlich bei ein paar tausend Euro, wenn überhaupt. Ne?
Ja, nee, unterschätzt es mal nicht. Also es ist tatsächlich in den letzten 4 Jahren sind über 400.000 Euro da reingeflossen.
400.000 Euro?
Also das ist schon das ist ein Haus.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das ist wirklich, ja.
Wahnsinn, ja.
Also das ist schon auch ein bisschen was. Also es ist bestimmt weniger als bei Rocksmith, aber sowas entwickelst du mal nicht mit schnell mal 50.000 Budget und mal hier drei Leuten. Ja, vor allem, ich sag immer, wir sind die allerersten, die mit der Machete irgendwie durch diesen Dschungel schlagen, mit dem, wie wir dieses Spiel gestalten wollen. Weil wir halt einfach nicht was machen wie Guitar Hero. Warum sollte ich das irgendwie nochmal machen? Das wäre nie mein Ansatz, weil da bin ich auch als Typ nicht geeignet, wo ich immer sage, da suche ich immer nach was Eigenem, nach was Neuem, nach was irgendwie für mich Kreativem. Mhm. So, und was für mich, wo ich denke, damit kann ich einen Mehrwert. Also wird sich noch zeigen. Weil jetzt geht es ja erst los, wie sich zeigen wird, wie wir es schaffen, dieses Spiel an den Frauen, an den Mann zu bringen zum Beispiel.
Ich hätte noch eine Frage. Also ich glaube, jetzt haben wir das so ganz gut umrissen. Man kann sich so in etwa vorstellen, fasst das vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen zusammen. Aber ich hätte noch eine Frage. So mit diesem Konzept der Lernsoftware. Wie kam die Entscheidung, das so zu vermarkten, ich sage es nochmal, auch wenn es hart klingt, gegen Musikschulen? Ich hätte mir gedacht, wäre es nicht sinnvoller, das mit Musikschulen, vielleicht sogar mit dem Dachverband der Musikschulen zusammen zu veröffentlichen und zu sagen, ey, wir haben hier ein Tool für den Schlagzeugunterricht, das kann man in Kombination nutzen. Ihr habt sowieso ein E-Drum-Schlagzeug bei euch stehen und wenn jetzt ein Schlagzeuglehrer nicht mehr weiter weiß mit einem jungen Schüler, das könnte doch eine Idee sein. Und dann kaufen die auch noch die Software für zu Hause. Und man kann es trotzdem auch noch bewerben für denjenigen, der einfach auf die Steam-Seite kommt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt so sagen soll, wie ich es jetzt sagen werde. Und ich will wirklich niemanden auf den Schlips treten. Aber ich kenne, wie gesagt, ich war in genügend Musikschulen. Ich mache diesen Job mein ganzes Leben lang. Die Zielgruppe Musikschule und Schlagzeuglehre steht bei mir ganz, ganz unten. Und zwar, weil ich weiß, wie die funktionieren. Ich treffe Leute, wie den Michael Glutzack zum Beispiel, mit dem ich mittlerweile auch ganz gut befreundet bin, wir von Schlag das Zeug. Wir tauschen uns immer regelmäßig aus. Ich sag mal so, meine Erfahrung ist, wenn es um Innovation geht in unserem Bereich und um irgendwie was Neues, um etwas, das anders ist und etwas, das anders ist als die klassischen Schlagzeugnoten in einem Schlagzeugbuch und die Grooves, die wir alle, ich meine, die Didaktik ist schon längst da. Also die Grooves sind alle super und da kann ich nur versuchen, irgendwas Neues, fancy mit einzubauen. Aber das ist ja alles irgendwie super. Aber sozusagen, wenn es darum geht, neue Methoden an die Leute zu bringen, dann sind da viele, viele nicht so wirklich ganz, also läuft man nicht immer offene Türen ein, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Und dementsprechend möchte ich das sehr, sehr gerne. Also Michael hat gesagt, hey, pass auf, in jedem Warte- und Empfangsraum von einer Musikschule sollte ein E-Drum-Set stehen mit einem Spiel. Und alle, egal ob die Gitarre spielen oder wie eben, können sich da einfach ransetzen und ein bisschen rumprobieren, sozusagen. Fände ich großartig. Ich sehe mein Produkt auch ganz woanders. Ich sehe das in Seniorenheimen, ich sehe das für Rehabilität, also wirklich für den Reha-Bereich. Also das wurde auch der Prototyp getestet mit Schlaganfallpatientinnen zum Beispiel. Fanden die super. Aber das ist alles Fokus, 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 weil wir sind so klein, jetzt müssen wir erstmal überhaupt gucken, dass wir das Spiel irgendwie an die erste Hauptzielgruppe bringen, die einfach Kinder und Jugendliche sind, erstmal und deren Eltern, weil die sind eigentlich diejenigen, die halt erstmal ein Interesse an Instrumente zeigen. Und dementsprechend, ich habe den Dachverband von den Musikschulen und so weiter tatsächlich nicht kontaktiert. Ich habe die natürlich auch alle auf dem Zettel. Weil dann ist auch die Frage, gehst du an Schulen irgendwie ran, gehst du an irgendwie Senat, gehst du an Ministerien irgendwie ran, wie könnte dann effektiver Weg funktionieren? Da ist man aber ganz schnell dabei, dass man irgendwie sagt, das kostet mich jetzt nicht nur eine E-Mail, sondern da bin ich jetzt die nächsten 4 Wochen nur beschäftigt, irgendwie diese Leute zu akquirieren. Du weißt nie, was am Ende dabei rauskommt. Und wie gesagt, und daher war einfach der Fokus Musikschule als Zielgruppe sozusagen einfach ist erstmal sehr, sehr weit unten. Aber ich glaube, dass wir da eine realistische Chance haben und dass ich auch Leuten wie dir und mir was anbieten kann, was vielleicht sehr interessant sein könnte. Wir wollen ganz gerne einen Level-Generator anbieten. Es ist nicht so einfach zu entwickeln, dass es für die UserInnen funktioniert. Aber weil ich einfach sage, hey, pass auf, den Kids macht es total Spaß, dieses Game zu spielen. Und wenn ich jetzt als Lehrer die Möglichkeit hätte und zu sagen, pass auf, ich kann den neuen Groove, den wir jetzt heute geübt haben, oder die 2 neuen Grooves, die kann ich dir innerhalb von einer Minute in dieses Spiel eintrommeln, kann irgendwie eine Datei exportieren oder kann es irgendwie auf dich übertragen und du hast es dann sozusagen in deinem System und du kannst zu Hause darüber diese Grooves üben. Ich glaube, dass das zum Beispiel einen echten Mehrwert darstellen könnte, weil ich möchte den Kids und Jugendlichen auch was geben, wo man wegkommt von dem, ich muss jetzt was üben, sondern ich möchte spielen. Weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mit deinen Schülern ist. Und natürlich ist das teilweise sehr unterschiedlich. Aber natürlich ist es so, dass der klassische 7-Jährige, warum sollte der zu Hause 5 Tage die Woche Schlagzeug üben wollen? Und dass man auch ein Tool anbietet, wo man sagt, da ist der Fokus nicht bei Üben oder bei Lernen, sondern da ist einfach, hey, ich spiele ein Spiel und das Lernen funktioniert sozusagen inzidentell, wie dem schönen Begriff, den ich gelernt habe. Also sozusagen, der funktioniert so automatisch nebenbei. Der ist jetzt bei dir nicht aufgetreten, aber den haben wir festgestellt.
Ja. Da du mich jetzt so gefragt hast, will ich da kurz noch eben eine Antwort zu geben. Also zum einen, was ich schwierig dabei finde, ist so ein Gegeneinander aufzubauen, was du machst mit deinen Texten. Das finde ich tatsächlich problematisch. Und ja,
ich nehme mir das zu Herzen, sage ich dir gleich.
Das finde ich gut, weil das finde ich wirklich ganz ehrlich problematisch. Weil du damit eine ganz große Gruppe tatsächlich so ein bisschen vors Bein trittst, die das vielleicht nicht verdient haben. Und ja, das stimmt, dass da viele konservativ sind. Es gibt auch viele Kollegen und Kolleginnen, das weiß ich selber, die gerade den Unterricht, und das weiß ich auch aus Gesprächen mit Michael, den kenne ich ja auch gut, der ist auch bald wieder hier im Podcast und ich finde auch seine Ideen total gut. Es gibt wenige Kollegen, die so in the game sind, um das mal so zu nennen, wie du oder auch wie der Michael und sich so viele innovative Gedanken machen. Und die sind ja so gut. Und ich fände das total gut, wenn man das inkludieren würde, anstatt zu sagen, hier ist meine Sache und ihr, das ist irgendwie blöd. Und Michael habe ich auch lange darüber gesprochen, über sein Schlag-das-Zeug-System und habe gesagt, Michael, das ist doch super, wenn man das als weiteres Angebot hat einfach. Weil ja, viele von den Kollegen und Kolleginnen sind ein bisschen träge, aber die sind nicht unbedingt total verschränkt gegen neue Methoden. Also auch Drumeo oder das Internet und YouTube ist auch mittlerweile, hat Einzug gehalten in viele Unterrichtseinheiten als Beispiel, um zu sagen, hier guckt doch nochmal den Groove euch da und da an. Das passiert wesentlich häufiger, als man denkt. Und das hat auch gedauert, aber ja, das ist als eine didaktische Methode auch mittlerweile im Unterricht. Und zu der Frage, die du gestellt hast, ja, genau, es ist ein Problem der Motivation und Schüler am Spielen zu halten. Und auch das ist ja nochmal ganz gut mit der Fokusgruppe, die du genannt hast, die dann zum einen wirklich komplette Einsteiger sind und auch sowas wie Senioren oder Rehabilitation, wo ich mir das auch wirklich gut vorstellen kann. Es ist dann weniger der etwas fortgeschrittenere Schüler, der sollte dann sich vielleicht wieder selber damit irgendwie beschäftigen. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Sache, das so irgendwie zu schreiben, das ist hier der Einstieg, ne? Und dann nachher, so wie das Drumeo auch beispielsweise macht. Guckt euch unsere Videos an, aber hey, der Unterricht beim Lehrer kann das hier gerade nicht ersetzen. Und das würde ich auch gerade beim Computerspiel immer so sagen, sehen. Weil ich habe mir ganz viele Videos auch jetzt nochmal angeguckt von diesen Rockband-Sachen, wo Leute dann vorspielen, wie sie das Schlagzeug drauf geübt haben. Und die spielen Schlagzeug. Die haben aber keine Technik. Die spielen Sachen manchmal total komisch. Ja, ja. Derjenige versteht dann vielleicht nicht, dass das gerade ein Paradiddle sein soll, sondern spielt das alles mit rechts oder alles mit links. Und dann ist das halt auch kein Paradiddle mehr, sondern Four-Stroke oder Eight-Stroke, ja. Rough mit einer Hand. Und Motivation ist total wichtig und ja, ich finde das auch total interessant und gut und gerade Gamification im Unterricht finde ich total gut. Also ich zum Beispiel habe jetzt kein großes System, was ich allen irgendwie sage, hier nutzt das oder nehmt das, aber ich habe zum Beispiel so ein System, wo ich so ein Büchlein habe, so ein bisschen wie so ein Rollenspiel. Man steigt da auf in Level und man sammelt Punkte und man hat sogar unterschiedliche Skills, die man entwickeln kann. Groove, Rudiments, Fill-ins und dann kann man da Punkte rein investieren und da besser werden. Und meine Erfahrung als Schlagzeuglehrer, und ich gebe tatsächlich viel Unterricht auch, ist, Schüler sind alle unterschiedlich. Der eine braucht das und die andere braucht was völlig anderes. Und es ist ganz schwierig, das so zu systematisieren, das ist irgendwie das Beste. Und darum fände ich das gut, wenn so ein System wie deins einfach ein weiteres Angebot wäre und nicht so exkludierend ist. Das ja. ist so die
nee, ich finde es total gut, dass du das sagst. Hätte. Ich würde auch total gerne noch eine Sache dazu sagen, weil ich weiß ganz genau, warum das im Moment so tituliert ist. Und zwar, da tatsächlich holt mich selbst so ein bisschen diese Start-up-Welt ein, weil du bei der Start-up-Welt, da hast du dein Pitch-Deck, du bist ständig irgendwie am Pitchen, du pitchst deine Idee, du pitchst dein Ding und versuchst halt irgendwie Leute zu überzeugen und so weiter. Und da geht es praktisch immer so ein bisschen um das, du musst halt aufstellen, okay, wie ist der Markt, was hat der Markt eventuell für ein Problem und wie ist deine Lösung, etc. pp. Und dann bist du halt einfach schon so in diesem Ding drin, dass du sagst, okay, also mit wem konkurrieren wir denn in dem Sinn? Was ist denn eventuell am Unterricht halt praktisch eventuell? Okay, es ist nicht so ganz günstig zum Beispiel. Dann hast du einfach deine wöchentlichen Termine und dann bist du in dieser Denke drin, okay, was ist eventuell beim Unterricht alles so ein bisschen das, was nicht so super, super fancy cool ist? Und was bietet unser Produkt sozusagen dafür eine Alternative? Weil es einfach anders funktioniert, weil wir natürlich einfach etc. pp. Einfach das anbieten können, was wir anbieten können. Und tatsächlich, und ich finde es total gut von dir zu hören, weil, wie gesagt, das ist immer das, was ich ja den Leuten verbal vermittle, aber du hast total recht, wenn ich einfach nur diesen Text lese und ich bin Schlagzeuglehrer mit auch Leib und Seele und mache das vielleicht nicht einfach nur nebenbei zwei Schüler in der Woche, dann fühle ich mich da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen auf den Schlips getreten und das ist ja nicht das, was ich möchte. So. Und dementsprechend, das werde ich mir sehr zu Herzen nehmen. Danke dafür.
Ja, das sehr gerne. Schön. Ja, wie gesagt, ich finde das total gut, Sachen out of the box zu denken, anders zu denken und anders heranzugehen. Ich sehe so ein paar Sachen tatsächlich bei dem Spiel kritisch. Ich wünsche dir tatsächlich von Herzen, dass das nicht so ein Money Grab wird.
Kann schon, das ist kein Rocksmith.
Ja, das ist ja wirklich, ich habe gestern nochmal tatsächlich da so reingeguckt. Ne? Also Rockband und Guitar Hero, die wurden ja nachher eingestellt, weil sich das nicht mehr gerechnet hat. Die sind natürlich nochmal ganz anders da dran gegangen. Auch das wären jetzt so, wenn wir jetzt weiter ins Detail gehen würden, die Idee da Songs einzubinden, das war das Problem für die, warum das nicht mehr finanzierbar war. Die ganzen Lizenzen zu kaufen für diese Sachen waren super teuer. Das nicht die Entwicklung war das entscheidend, warum die irgendwie eingegangen sind, sondern diese Songs und die Lizenzen. Die hatten natürlich auch die Beatles und was ich, Metallica und sonst was, also die absoluten Hits. Das war aber das Problem. Gar nicht so sehr, dass das diese Entwicklung selber. Ne? Und das sind dann natürlich auch nochmal so Sachen, die dann schwierig sind. Und ich habe das Gefühl, so genau mit dem Punkt, wie du das siehst, sozusagen auch als Software zu sehen, als wirklich als serious Game zu sehen, im Sinne von, man kann damit einen Einstieg ins Schlagzeug kriegen, man kann das vielleicht im Altenheim oder in der Rehabilitation nutzen, finde ich eine mega super geile Idee, weil da sehe ich so ein Programm auch tatsächlich als etwas, wo man vielleicht auch nochmal ganz anders da rangehen kann, auch so von dem, was man dafür verlangen kann, also in so einer Kombination. Das finde ich eine total super Idee. Und ich finde es auch total gut als einfach eine Alternative im Unterricht. Ne? Das sind dann halt 60 Euro vielleicht im Endeffekt. Das ist dann wieder eine Hürde für den einen oder anderen, gerade für Gamer wäre das aus meiner Sicht eine Hürde. So gerade diese, es gibt so zwei, drei Virtual Reality Schlagzeugspiele, die man dann zum Beispiel mit der Meta spielen kann oder auch mit der PlayStation, wie heißt sie, Visual, glaube ich, also die VR-Brille von PlayStation, der zweiten. Die kosten dann so um die 12 bis 15 Euro. Die sind in einer ganz anderen Liga, die konkurrieren ganz anders mit dir. Wollen aber natürlich auch was völlig anderes, aber als Gamer guckt man ja jetzt nicht, was ist der Hintergrund, sondern das ist ja genau das, was du sagst. So, ne? Ja. Und darum ist, glaube ich, so eine Kooperation vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also,
ich bin da total...
Ich finde das super.
Mega offen, auch was Kooperationen angeht. Das ist bloß immer... Also wenn man da mal in die Materie eintaucht, dann stellt man fest, das ist halt einfach ein bisschen mehr als eine E-Mail und ein Telefonanruf und dann machst du mal eine Kooperation. Das ist halt einfach ein Riesenvorhaben. Ne?
Wem sagst du das? Ich betreibe so einen Podcast mit ganz vielen Gästen. Ne? Du, das ist auch wirklich mittlerweile ein Fulltime-Job nicht, aber es beansprucht schon echt viel Zeit einfach. Aber das Geile ist ja, was da so zurückkommt und meine Erfahrung ist ja so mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, das sind alle super coole Typen und alle super, wirklich, also ich kenne kaum jemanden, der nicht nett und nicht cool ist irgendwie und die sind alle irgendwie interessiert und freundlich und offen und lieben die Musik vor allem und lieben das Schlagzeug und sind da glücklich und ich kenne auch so viele Kollegen und Kollegen, die auch mich manchmal fragen, was machst du eigentlich im Unterricht, wie kriegst du das hin mit dem und dem Schüler? Ja. Für sowas ist das mega, mega gut und darum habe ich auch sofort gedacht, den Andreas, den schreibe ich jetzt so an, weil ich so welche Ideen grundsätzlich mega, mega gut finde und total toll finde, wenn da sich jemand mal nach vorne traut. Und das ist ja eben kein Kinkerlitzchen. Darum fand ich auch das Gespräch so im Vorfeld mit dir nicht ganz einfach so aus meiner Perspektive heraus, weil hey, du hast da 400.000 Euro investiert. Du hast, stellst...
Also nicht ich allein.
Das ist so die Investition, die
davon hätte ich eher ein Haus gebaut.
Nee, hintersteht, ne? Die ganze Arbeit und so und das ist ja dein Baby.
Also
gerade.
Ich sehe natürlich, also klar, also ich meine, ich sehe da auch, also ich meine, ich bin ja, man sagt ja immer Vision Keeper dazu, ne? Ich habe ja eine Mördervision, wenn es um diese Sachen geht und ich finde es halt einfach, wie gesagt, nee, ich wo ich immer sage, hey, ich möchte... Ich sage mal ein plakatives Beispiel. Als ich mit 12 meine erste Band hatte, da war ich der King am Pausenhof in der Schule. Also sage ich mal ganz überspitzt, ne? Es war nicht ganz so krass, aber das war für die Kids total cool. Das war aber 1994 oder so, ne? Und heutzutage hast du irgendwie Jessica, die hat 10.000 FollowerInnen bei TikTok und du hast Kevin, der spielt Gitarre in der Schulband. Wer ist cooler? So, ich möchte auch einfach sagen, können wir Tools entwickeln, um das Lernen eines Instruments oder nicht nur allgemein Instrument lernen, auch wenn es um von mir das andere geht, können wir Tools entwickeln, können wir diese technologisierten digitalen Wahnsinnssachen, die es mittlerweile gibt, als Möglichkeiten nutzen, um diesen Bereich zu bereichern, um Neues zu erschaffen, das einfach die Kids mehr abholt, das einfach nochmal auf einer anderen Ebene funktioniert, einen Mehrwert bietet, einen anderen Mehrwert. Weil den Lehrer, den kannst du den persönlichen Kontakt, den Austausch schon, was da entsteht, das wirst du nicht ersetzen können. Das will ich aber natürlich gar nicht, haben wir schon erwähnt. Aber das ist auch zum Beispiel eins der Sachen. Und wir dürfen nicht vergessen, du lebst in Köln, ich lebe in Berlin. Jetzt gehe ich mal 50 Kilometer raus nach Brandenburg. Das kann einfach sein, dass der nächste Schlagzeuglehrer, die nächste Musikschule 25 Kilometer weit weg ist. Und ich sitze da am Dorf und ich habe keinen netten Onkel, der mich wöchentlich dahin fahren kann, zum Beispiel. Oder ich bin halt nicht gut bürgerlich, ja, 100 Euro Musikschule im Monat, kein Problem. So. Wo ich irgendwie sage, Mensch, einfach da zu versuchen, zu gucken, was kann man dem insgesamt der Welt irgendwie bieten. Und das ist halt eben einfach mein Ansatz. Und der Michael macht es über seine Spiele, die ich ganz, ganz großartig finde, zum Beispiel. Und andere Leute basteln wahrscheinlich noch an anderen Dingen. Aber das, ich finde es halt eben, ich finde es einfach spannend auch total. Also was da die Zukunft hergeben wird und wo wir uns da hinbewegen.
Mal gucken. Ja, super gut auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall total viel Erfolg damit, dass das einschlägt und dass der nächste TikToker damit berühmt wird und das bei TikTok und Instagram durch die Decke geht, auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir bleiben definitiv im Kontakt.
Das machen wir.
Ich bedanke mich echt ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, die gerade gar nicht so viel ist. Darum ist das eine Ehre für mich, dass du die trotzdem genommen hast. Und ja, also bist einfach ein cooler Typ und find das super, dass du da mit so viel Energie und Elan rangehst. Und wie gesagt, also das Spiel ist überall bei Steam zu kriegen. Also überall bei Steam. Also es ist bei Steam zu kriegen. Es ist bei Steam zu haben.
Es gibt auch eine Demo. Es gibt auch eine Demo. Da kann man mal umsonst reinspielen.
Es kostet zurzeit knapp 30 Euro. Man braucht noch irgendein Eingabegerät wie ein Drumpad oder ein E-Drum-Schlagzeug, um es testen und spielen zu können. Man kann direkt auch mit den Entwicklern in Kontakt treten und Feedback geben. Sehr gewünscht.
Gerne.
Und ja, schaut einfach mal rein. Probiert das aus. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal sehen, wenn ihr diesen Podcast liked und weitergibt und teilt. Das finde ich total gut und ja, freue mich, mit dir gesprochen zu haben und mit dir das besprechen zu können.
Ja, Felix, danke dir an der Stelle auch nochmal tausendmal. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch mal wieder und ich finde es richtig gut, dass du auch den Finger in die Wunde legst und richtig sagst, wenn du was nicht gut irgendwie findest. Finde ich wirklich sehr, sehr gut und es ist sehr, sehr wichtig, auch vor allem in unserer Gesellschaft, dass wir da einfach offen bleiben. Aber wie du schon sagst, wir in unserer Schlagzeug-Community sind ja dazu. Eigentlich sind wir alle ganz, ganz offene und nette Leute. Mach deinen Podcast unbedingt weiter. Ich finde ihn ganz, ganz großartig, tatsächlich. Und wünsche dir dabei auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und Spaß.
Danke, danke. Lieber Andreas, bis bald. Ciao.
Bis bald, Felix. Ciao.
Heute gibt es das erste Mal in der Geschichte des Trommeltalks, also ich glaube zumindest das erste Mal, einen kleinen Nachtrag. Und das liegt daran, dass mich ein paar Tage nach dem Interview Andreas nochmal kontaktiert hat und mir gesagt hat, wie sehr ihn das Gespräch bewegt und zum Nachdenken gebracht hat. Vor allem die Sache mit dem Beschreibungstext. Da hat er gesagt, da will er nachbessern. Den will er so schnell es geht verändern. Aber gleichzeitig sei das mit der Zeit auch ein Problem, da es so viel zu tun gäbe. Programmierung, Personalmanagement, die Absicherung der Finanzierung und die laufenden Updates. Ich bin gespannt, wann dieses Update des Textes kommt und werde immer mal wieder bei Steam nachsehen. Und dann gab es noch eine zweite Sache. Und zwar sucht Andreas gerade Tester, die für ihn das Spiel ein bisschen auf Herz und Nieren testen. Und wenn du dazu Lust hättest oder vielleicht einer deiner Schüler oder Schülerinnen, dann melde dich doch gerne bei ihm über die E-Mail, die ihr in den Shownotes findet. Andreas würde sich auf jeden Fall freuen, wenn du ihm ein bisschen Feedback geben könntest zum Spiel. Natürlich kannst du dann auch über den Andreas einen Zugangscode kriegen. Die sind nicht unbegrenzt, aber ein paar hat er wohl auf Halde. So, das war's mit dem Nachtrag. Das war mir wichtig und ich hoffe wirklich für Andreas, dass seine Idee Früchte tragen wird und wir vielleicht ein weiteres Tool haben, mit dem wir das schönste Instrument der Welt den Leuten nahebringen können, nämlich das Schlagzeug. In dem Sinne, ciao, der Felix.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.